Das finde ich sehr schön.
Ich gucke hier mal, dass man das noch mit den kann. Ja.
Also, liebe Dram Goodies, wir haben hier gerade ein paar Technikprobleme gehabt, aber das bekommen wir in den Griff durch den ganz einfachen Wechsel von zwei Doppel-A-Batterien.
So läuft das bei uns. Ja.
Ne? Starten wir einfach neu, wechseln die Batterien.
Hat ja keiner gehört.
Ne? Ich bin ja Klingone, ich nehme einfach die andere Leber, wenn es nicht mehr weitergeht.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast das rausgeschnitten. Also, du wirst das rausschneiden. Nee, sieht auf jeden Fall jetzt gut aus. Genau, sagt mal Bescheid, wie das klingt. Ich hoffe, es klingt gut.
Das hoffe ich allerdings auch.
So, mein lieber Olli, ich habe dir direkt heute, ohne lang zu schwafeln, einen Whisky eingeschenkt. Ohne lang zu schwafeln. Ich habe dir einen Whisky eingeschenkt. Und ich dachte, wir fangen heute mal direkt mit einem kleinen Blinden an.
Ich hasse Blindverkostung. Aber ich trinke keinen Whisky, von daher irgendwie kommen wir zusammen, lieber Tim.
Ja.
Wenn das was lange Glas ist, was soll ich machen?
Ich dachte, wir haben das lange nicht gemacht. Es war mal wieder Zeit irgendwie. Von daher.
Ich würde sagen, erstmal, es ist ein Schotte.
Ja, du hast absolut recht. Also es ist ein Whisky und es ist ein Schotte. Das kann ich dir vorher auch schon sagen.
Das habe ich dir ja schon gesagt. Also danke. Du brauchst mir das nicht sagen, weil okay. Das wusste ich schon beim Riechen.
Okay, danke.
Sehr schön. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich habe die Flasche gesehen und dachte, oh, die nimmst du mit.
Ah, okay.
Und ich fand den einfach interessant und dachte, das wäre was Gutes für ein Blind Tasting.
Ja, der riecht sehr voll. Der hat einen fetten Körper. Der riecht, ich rieche Umami.
Oh ja, das würde ich auch sagen, das stimmt.
Der hat Präsenz.
Mhm. Der ist am Stissel.
Der ist am Stissel. Eindeutig ist der am Stissel.
Ja.
Farbe ist relativ hell. Bourbon Cask, würde ich jetzt so denken, auf den ersten.
Damit hast du absolut recht. Ja, die Farbe ist wirklich super hell, ne?
Ja.
Krass.
Trotzdem ölig, auch das spricht wieder dafür, dass es ein Whisky ist, der ordentlich Körper hat.
Okay.
Ne, weil ansonsten wäre er ja so, glaube ich, ein bisschen, wie nennt man das? Zittriger im Glas. Mhm, ne?
Verstehe.
Also, es scheint auf jeden Fall ölig zu sein. Nase sagt mir, ich habe jetzt noch keinen Whisky getrunken heute. Ne? Ich habe bis jetzt nur einen Tannenzäpfle und jetzt mit dir mein erstes Glas wunderbares La Trappe.
Ja.
Von den Mönchen, den Trappisten gebraut. Ein Blond aus Belgien im Glas. Gehabt, von daher mein erster Whisky. Deswegen würde ich jetzt auf den ersten denken, das ist schon ein bisschen höher prozentig. Also 50 plus, aber es ist jetzt nur die Nase erstmal.
Okay. Naja, 43 hat er nicht.
Nee, das auf keinen Fall.
Das ist schon mal nicht so.
Beim längeren Verriechen kommt eine ganz tolle Vanillesüße, Keksteig, Melone.
Was für eine Melone?
Honigmelone.
Okay.
Ich habe Honigmelone, so eine gelbe, so eine fette, ja. Die du so aufschneidest und da läuft der Saft so raus und
ja,
so.
Geil.
So was habe ich.
Ich gar nicht so, aber irgendwas Hellfruchtiges ist da.
Ja, es ist aber auch diese Süße, ne? Also es ist nicht so ein hellfruchtig könnte jetzt auch ein Pfirsich sein oder so. Ich habe auch ein ganz bisschen Pfirsich, aber den habe ich halt nur ganz zart, weil der eben dieser Melonensaft.
Ja.
Den habe ich halt so total.
Melonensaft ist ja fantastic.
Ja, ich glaube nicht, dass das sonderlich alt ist.
Okay, was würdest du sagen?
So 10, also was heißt schon alt, auch für heute schon alt. 10 bis 15 irgendwie, da in der Richtung. Aber jetzt nicht 20 plus oder sowas.
Ja. Also soll ich dir schon auflösen, wie alt er ist?
Ich habe noch nicht mal probiert.
Ich wollte gerade sagen, du probierst lieber erstmal, bevor. Also, ich wollte gerade sagen, rucki zucki, zack, dreimal dran gerochen. Das Ding ist 35 Jahre alt. Uli sitzt noch da, der hat es noch nicht vom Stuhl gehauen. Wirklich?
Ich wollte jetzt mal den Lüning machen.
Gurgelt der?
Ich wollte mal einen Lüning machen.
Gurgelt der?
Ich wollte einmal jetzt einen Lüning machen in meinem Leben.
Aber gurgelt der den Whisky?
Nein, das habe ich jetzt gemacht, nur damit sich das so. Ich weiß nicht, wie der Lüning das macht.
Okay.
Ich wollte jetzt auch mal so cool wie Lüning sein.
Okay. Hat mir gerade kurz das Gesicht eingeschlafen.
Ich dachte, ich bin heute mal lustig. Alles gut.
Leute, Olli ist
gut, dass drauf. Wir kein Video drehen hier. Ne?
Olli ist gut
drauf. Gut, dass wir Podcast machen, wo man einfach nur unsere Stimme
hört. Auf jeden Fall.
Also, hat man das Google noch gehört, richtig?
Ja. Ja, also ich habe es gehört. Ich habe lange kein Blind Tasting mehr gemacht. Obwohl doch, letztens erst. Ich habe letztens ein Blind Tasting gemacht selber.
Also ich würde sagen, eher 10 als 15.
Okay.
Also ich würde ein bisschen runtergehen mit dem Alter. Mhm. Alkohol zwischen 46 und 50, würde ich denken. Aber wie gesagt, erster Whisky. Hm? Ich finde den schon ein bisschen scharf. Hm. Aber es hat, das Ding hat Umami, hat Kraft, hat Körper. Das könnte jetzt so irgendwie... Das ist schon mein Sweet Spot von Whiskys. Das mag ich schon sehr.
Ja?
Ja. Finde ich eigentlich schon ganz nett. Könnte ein bisschen älter sein. So,
ich find, meinst du?
Mir fehlen nochmal so 2-3 Jahre Reifung.
Ich mag gerade diese Jugend, die da rausspringt. So ein bisschen dieses Mineralische auch. Also der hat definitiv auch so eine leicht schroffe, also Note.
Ja, der hat mega Kante.
Ja.
Das merkt man schon. Wenn ich jetzt da einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, irgendwie ein Ben Rins oder ein vielleicht sogar ein Mordlach, ach, ich weiß nicht. Ja, könnte sein. Nee, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Tut mir schwer gerade mit der Distillerie selber. Aber ich glaube, es ist ein, ich habe ja schon ein bisschen was gesagt dazu. Ich glaube, der ist so 10 bis 12, Bourbon Fass. 46 bis 50. Und ich würde sagen, eher also ein Highlander. Würde ich denken. Und der Rest ist. Also, ich habe das Gefühl, ich kenne den Whisky. Also, ich kenne den Geschmack eigentlich. Ich müsste eigentlich wissen, was es ist, aber ich habe. Nee? Okay.
Dann also, glaube ich nicht, dass du das so oft trinkst.
Ah, okay.
Habe ich. In der Zeit, in der wir hier zusammensitzen, glaube ich, bei dir noch nicht im Regal offen gesehen.
Echt? Aber so die Art von Whisky finde ich, die, ja, vielleicht ist es einfach dieses Bourbonfass und ich mag ja diese hellen Bourbonfässer auch, von daher habe ich ja ganz viele von, vielleicht ist es das einfach, was mich so daran erinnert. Was ich aber jetzt den ganzen Winter auch fast nicht getrunken habe. Ich habe heute den ersten Bourbonfass-Whisky mal wieder aus dem Schrank gezaubert.
Was denn?
Einen 11-jährigen Glenelgin. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht, aber er steht schon da. Zum Öffnen bereit.
Sehr gut.
So ein unabhängig abgefüllter. Ich habe eigentlich den ganzen Winter jetzt nur Wein und Sherryfässer und sowas im Glas gehabt. Das ist mein erster Bourbonfass-Whisky seit langem, ehrlicherweise.
Da erzähle ich dann auch noch was. Ich habe auch letztens einen Bourbonfass-Whisky aufgemacht, aber eine ganz besondere Story, weil es ist ein ganz besonderer Whisky. Habe ich ja bei dir aufgemacht. Zum Glück kann sich Olli nicht dran erinnern.
Nee, ich weiß jetzt nicht. Aber es könnte jetzt zum Beispiel auch ein Bruichladdich sein. Der würde ich jetzt so, wenn ich dran länger, dann rieche. Aber keine Ahnung. Erzähl mal, löse mal auf. Ich bin gespannt.
Also, du hast im Glas einen Whisky aus einem Bourbonfass. 13 Jahre alt.
Ja, knapp daneben.
Alkohol 57,1.
Boah.
Und du, deswegen ist mir vor ins Gesicht eingeschlafen, als du gegurgelt hast.
Tja, ist nicht mehr viel da, was wehtut.
Region? Na, ich würde mal sagen Speyside.
Speyside?
Ja.
Okay.
Benriach.
Ach, das ist der Benriach?
Das ist der faststarke Benriach von faststark.de. Ja. Ganz geil, ne?
Ja, ich finde den nice. Also
ich finde den auch super. Also
ich verstehe, warum Leute den nicht mögen, aber ich mag so solche Aromen.
Ich mag gerade dieses, ja, viele würden vielleicht auch sagen, okay, der hat halt dieses Mineralische auch noch, helle Frucht natürlich. Und da muss man natürlich Bock drauf haben. Und vor allen Dingen, wenn man so ein Benriach-Fan ist, die auch jahrelang natürlich bekannt waren für ihre Wein- und Süßwein-Finishes und so weiter, die genau damit groß geworden sind. Und der geht jetzt in eine ganz, ganz andere Richtung. Der ist jetzt halt Whisky pur, wirklich, wie er aus dem Fass kommt, ohne viel Schnörkel. Und finde es super maritim. Also mag das Ding voll.
Also Benriach ist ja, finde ich, aber auch keine typische Space-Hide-Distillerie, sondern es ist ein Chamäleon.
Chamäleon, meinst du?
Chamäleon. Dieser Chamäleon.
Ja.
Weil du hast von Light-Lipeated bis Heavy-Lipeated, du hast Triple Distilled sogar. Ich hatte einen Benriach Triple Distilled mal.
Ja.
Der ist sehr geil.
Ja.
Der ist aber, der ist anders. Mal riechen. Der ist anders. Und ich hatte den 15er, boah, irgend so ein Finish. Ich denke Sherry Finish. Mhm. Ich hatte mal den 12er Sherry Wood. Also ich hatte schon ein paar Benriachs, aber ist auch schon alles ein bisschen her, weil Benriach, ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht mehr so die spannenden Originalabfüllungen raushaut, finde ich. Ne? Das ist halt alles ein bisschen leider aufgrund der Tatsache, dass dieser Verkauf nicht so dem der Marke gut getan hat, genau wie es auch bei Glendronach ist. Bin ich da auch ein bisschen off. Aber
Ich wandere gerade so ein bisschen um so eine Flasche rundherum von Benriach. Und zwar gibt's da gerade einen, ich glaube 12-jährigen, 2009er ist das, aus dem Portfass, Peated Port wieder. Wir hatten ja mal so eine Abfüllung, der war ganz jung, 8 Jahre oder so, 9 Jahre. Mhm, das war eine Bombe. Und jetzt gibt's einen relativ neuen, den gab's letztens für 85 Euro, 12 Jahre fast stark aus dem, also die rauchige Rezeptur mit einem aus dem, ich glaube, Vollreifung sogar Portfass. Da habe ich lange überlegt, ob ich das mache. Der hat mich angesprochen, aber weiß ich halt auch nicht. Mal gucken, vielleicht irgendwann hüpft er bestimmt noch mal im Warenkorb, weil der hängt irgendwie, das sieht man dann immer, wenn sich in Holland die Sachen nicht verkaufen, dann ploppen die halt irgendwann bei uns auf, gleiches mit Frankreich, dass du dann siehst, okay, ach, wieso gibt's die jetzt in dem und dem Shop so? Und ich bin mal gespannt. Inzwischen gibt es den, glaube ich, in 5, 6, 7 deutschen Shops auch. Mal gucken.
Den fand ich auf jeden Fall interessant. Aber auch da echt verrückt, ne? Zu Billy Walker Zeiten, ich weiß es noch genau, wenn da die Single Casks von Benriach oder Glendronach rausgekommen sind, das hat einen Tag gedauert, dann waren die in allen Shops auch durch. Also auf eigentlich jeden. So, wie das heute fast schon bei allen anderen Sachen ist, aber die kamen immer so irgendwie überall raus und waren dann schnell wieder weg. Und das ist ja heute total anders, ne? Wenn heute Benriach Single Cask, da guckt keiner mehr hin, ne?
Da kräht kein Hahn danach.
Nee, wirklich krass. Ich wollte so einen Fäkalausdruck benutzen, hab mir dann doch gedacht, das mache ich lieber nicht, wegen Podcast und wegen unseren Hörern, und ich muss mich ja vernünftig ausdrücken.
Deswegen. Du hättest ja aber Schwengel sagen können.
Mir lag sowas auf der Zunge, ich dachte, jetzt sagst du jetzt nicht, jetzt musst du irgendwie, und dann ist mir kein guter Analogie eingefallen. Aber du hast das schon sehr gut gemeistert. Nee, perfekt.
Sehr schön. Nein, das wird doch ein cooler Start, und ich denke, es wird Zeit für unser Intro.
Herzlich willkommen zu Damn Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Geil, wir haben es nicht vergessen.
Du hast dran gedacht, ich hätte es natürlich schon wieder vergessen.
Nö, aber ich fand, das war ein
guter schon wieder Start. Hier im Podcast, Tunnelblick.
Ja, und dann, ich würde sagen, Olli ist schon wieder total fokussiert hier. Abliefern. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, finde ich ganz cool. Die letzte Folge ist gar nicht so lange her. Für uns zumindest zeitlich gesehen irgendwie, zumindest gefühlt. Vielen Dank nochmal an Martin. Hat viel Spaß gemacht.
Super Folge. Martin Kittner, bester Mann.
Viel Erfolg nochmal an Martin und sein Team natürlich mit der Messe. Die sollte dann, wenn die Folge hier erscheint, ich glaube so in einer Woche dann ungefähr stattfinden. So ungefähr, denke ich, so kurz nach Ostern.
Also diejenigen, die noch irgendwie eine Chance haben, sich nochmal aufzuraffen, die sollten das tun.
Schaut vorbei. Und wir haben hier heute den Tisch voller geiler Sachen. Ich habe irgendwie, wie gesagt, vor gerade Olli natürlich das Blind Sample eingeschenkt vom faststark.de Foren Malt aus diesem Jahr. Und dann sehe ich hier vorne steht ein kleiner, leckerer Sample Set Morty.
Sample Set.
Rum, der,
den gieße ich schon mal ein,
oder? Möchte auf jeden Fall auch verspeist werden. Sag mal, habe ich davon auch ein Sample?
Ja, aber ist nicht schlimm. Ich habe eine ziemlich volle 5cl Flasche.
Das ist der Vorteil, wenn man die Samples jetzt selber abfüllt und wir zwei die letzten zwei Samples bekommen.
Und der Vorteil ist, wenn der Tim dann sein Sample zu Hause lässt, Weil dann
ich wusste nicht, dass ich eins habe. Ich dachte, das ist alles Spaß. Bei dir. Das
ist doch alles gut. Also ich glaube, eins ist klar, wir werden hier nicht verdursten. Und hier ist, kommt niemand zu kurz. Ich habe die wunderbaren Blenders 1920 Gläser wieder rausgeholt.
Bester Mann.
Für diesen schönen Mortlach 25 Jahre. Gordon MacPhail Distillery Labels. Die Version, die noch mit 43% abgefüllt ist. Wir sind ja, muss man ja sagen, wir sind ja beim Weihnachtsset.
Das ist eigentlich ganz geil. Wir haben immer noch eine Flasche übrig.
Wir sind irgendwie Mitte April und sind jetzt in der zweiten Hälfte, sind in der zweiten Hälfte des Weihnachtssets. Also von daher, da performen wir nicht so wirklich. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil das Gute ist ja an Whisky, das Haltbarkeitsdatum ist ein bisschen dehnbar.
Das stimmt. Und das Gute ist, wir erinnern uns, da war doch irgendwie ein Sample-Set.
Oh, ich reibe, muss jetzt, ich muss jetzt noch was machen. Ich muss jetzt kurz mal meine Hände reiben, weil ich mich gerade so ein bisschen besudelt habe mit dem 25-jährigen Mordlach auf meiner Eingießhand. Und das riecht so gut. Das riecht so unfassbar gut auf meiner Hand. Ich weiß genau, warum ich davon auch noch einen im Schrank habe. Also,
ich nicht eine große mehr. Flasche. Dann ist es überhaupt nicht schlimm, dass du das Sample aufbaust. Was da aus dem Glas kommt. Und da ist es eigentlich geil. Ich muss sagen, perfekte Glaswahl, weil der hat 43 Volumenprozente. Das ist dann schon in Richtung alte Blends so ein bisschen lower ABV. Genau. Und das kommt in den Blendersgläsern richtig geil. Weil wenn du da so 46 plus hast, kannst du die nicht mehr nehmen, weil die dann einfach viel, viel zu intensiv sind. Und ich finde die Nase so ein bisschen überfordern. Da nehme ich dann lieber tatsächlich so ein, weiß nicht, Glencairnglas oder ein Snifter oder sowas.
Also ich finde die Gläser nicht gut für hochvolumige Whiskys.
High ABV.
Ja, High ABV.
Ich habe das letztens gelernt, das ist geil. Das klingt professionell.
High ABV.
Ja.
Hi ABV, hi Oliver.
Und tschüss.
Sehr cool, ich kenne leider keinen, der ABV heißt, aber das wäre cool. Hi ABV.
Stell dir mal vor, und wie heißt dein Kind? ABV.
Na, wenn ich jetzt so
André Bernd Victor.
Elon Musk wäre, würde ich sagen. Das ist aber ein langweiliger Name.
Trippelname. André Bernd Victor.
Ich glaube, der hat ja irgendwie so irgendwelche Koordinaten oder so heißt sein Kind, ne? Irgendwie Alpha, Gamma 187 Centauri oder so, keine Ahnung. Irgendwie
keine Ahnung.
Ich glaube, der hat so unaussprechliche Namen für seine Kinder.
Mhm.
Ist ja in Amerika erlaubt, da kannst du dein Kind Kühlschrank nennen, wenn du möchtest. Kannst du sagen, Siemens 728G5.
Ist das dein Kühlschrank? Nein, du hast Miele.
Nein, ich habe Miele, aber ich wollte jetzt hier, deswegen,
ja, ein Tiefstapel. Verstehe. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt machen.
Hat der Tim mich verpetzt.
Sorry, ist das was sehr privat ist?
Nein, das ist gut.
Die Kühlschrankmarke?
Sieht ja hier jeder, der mal ein Video von uns guckt.
Ja, stimmt, da steht immer der Kühlschrank hinten drin.
Zumindest wenn wir...
Haben die inzwischen schon mal ein bisschen was überwiesen dafür, dass du mal
Kühlschrank... Miele hat mir noch kein Geld überwiesen. Nein. Also Miele... Liebe Leute von Miele, ich könnte noch so einen Dampfgarer gebrauchen, so einen Einbaudampfgarer. Fände ich geil.
Stimmt. Das ist nichts, also das ist was man auf jeden Fall.
Da musste, glaube ich, so irgendwie ein bis anderthalb Scheine für auf den Tisch legen.
Echt?
Mhm. Deswegen habe ich auch sowas nicht.
Dann kannst du dir ja gleich irgendwie so einen Gastro-Konvektomaten kaufen.
Ja, aber diese Einbaudampfgarer, das ist schon ein geiles Teil. Ich kenne jemanden, der hat so ein Teil und der sehr
glücklich. Ich geb dir ein Dreivierteljahr, dann steht so ein Ding hier.
Nein, ich weiß, dass der das schon seit Jahren hat und hab mir das nicht gekauft, weil ich dachte, nee. Nein. Also ich habe nichts gegen so ein paar Kleingeräte oder sowas, aber das wäre was, das würde ich... Das, ich wüsste doch gar nicht, wo ich das hinstellen sollte, weil ich habe die Schränke ja schon alle in Benutzung.
Das stimmt. Ja. Das ist... Oh, so, Platz in der Küche ist wirklich das Schlimmste.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig.
Vor allem, wenn man Genussmensch ist, ne? Dann kriegst du da was und dort was, ganz schlimm. Und dann stehen da auch noch so Mordlach 25 rum. Es ist wirklich grausam.
Und diese Nase. Unglaublich.
Leckomio.
Ich glaube, der muss aber noch ein bisschen. Der ist so geil schon jetzt, aber ich will den nicht. Ich muss noch ein bisschen riechen.
Mm. Der kann auf jeden Fall, also den kannst du ewig riechen. Mhm. Aber was hier schon aus dem Glas rauskommt, ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und es wirkt tatsächlich, ich sage es immer wieder, man kann Alter nur mit Alter ersetzen. Es riecht alt. Es riecht einfach alt.
25 Jahre Alter. Ja. Alter. 25 Jahre Alter.
Alter. Alter. Nein, ich freue mich auf jeden Fall. Wir lassen ihn mal so ein bisschen stehen. Olli, du warst...
Oh Gott, jetzt, was habe ich getan?
Du warst in den letzten Tagen, Wochen relativ selten verfügbar und hast einige Sachen erlebt. Ich glaube, wir machen heute mal so eine Olli-Folge und du berichtest
Olli
einfach. Olli-Folge. So eine Olli-Folge. Ich trinke Mordlach, du erzählst. Wo wollen wir anfangen?
Da weiß ich nicht. Du meinst jetzt das Blogger, Vlogger, YouTuber, Podcaster-Treffen.
Und du warst bei, du hast mir letztens noch gesagt, du hast ein Tasting mitgemacht, all solche Sachen.
Ah ja, okay, ja, das stimmt.
Ja. Also das wäre ja alles, was erwähnenswert ist.
Da kommen wir bestimmt noch drauf. Das stimmt.
Definitiv.
Also ich würde mal anfangen mit der fantastischen Geschichte, dass ich eingeladen wurde vom Jason, Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners,
mhm,
zum Blogger, Vlogger, Podcaster, YouTuber, schieß mich tot treffen. Also alle Menschen, die irgendwie Whisky-relevanten Content produzieren, wurden vom sei es in schriftlicher Form oder sei es in Videoform oder in tonaler Form, so wie wir,
mhm,
also audiophiler Form, wurden eingeladen nach Emsteck. Das ist im Kreis Cloppenburg an der Grenze zum Kreis Vechta in Norddeutschland.
Mhm.
Und zwar zu The Lübbehusen Distillery.
Das ist geil, dass da ein B davor
The
steht.
Lübbehusen. Die nach dem Inhaber benannt ist, der nämlich Jens Lübbehusen heißt.
Ja.
Und da waren um die 20 Menschen, die dort eingeritten sind, und die wurden mit der Organisation von dem Jason quasi, der das alles sozusagen organisiert, wurden da den Tag über eingeladen, startend an einem Nachmittag mit eine Distillerieführung und lecker Pilz. Da hatte dann Fass stehen, Zapfanlage, war wirklich super gut, war wirklich schön. Und dann haben wir da den Tag verbracht, haben verkostet, haben die Brennerei besichtigt und so weiter und so fort. Ne? Das war sehr toll. Ist immer schwierig, so einen ganzen Tag irgendwie in so ein paar Worte zu kleiden. Aber du musst dir vorstellen, wir sind da angekommen mit so einem Taxi. Also wir haben in Vechta im Hotel genächtigt, das sind so 20 Autominuten weg von Emsteck, weil es in Emsteck kein Hotel gibt. Vechta ist die Kreisstadt vom Kreis. Und dort haben wir genächtigt und das war auch ganz nett. Und ja, wir sind ausgestiegen aus dem Taxi und dann kam da gleich jemand aus dem Haus gestürzt und kam so auf uns zugelaufen und hat uns begrüßt, und das war eben halt der Inhaber. Und das macht er immer, wenn er jemand hält. Dann kommt er raus und sagt Hallo und kam. Also wirklich ein super netter Typ.
War, das klingt sehr gut.
War echt gut, war er wirklich gut.
Ja.
Was ich sehr sympathisch fand, ist, du bist reingekommen und du hast auf eine Zapfanlage geguckt, auf einen Tresen, auf eine Theke. Da stand ein Fass Bier. Und du hast noch nicht mal so richtig sagen können, hallo, und hattest schon so ein für die Region typisches 0,2 Liter kleines Bierglas in der Hand, frisch gezapft, und ja, hast zum Entree erstmal zwei, drei so eine kleinen Bierchen weggeschnubbelt.
Capri-Sonnen.
Genau. Und der Jason hat dann so seinen Stream gemacht, wo alle sich nochmal kurz vorgestellt haben, hier Blogger-Blogger-Treffen und so, ist jeder in die Kamera reingesteppt, unter anderem auch ich. Und hat erzählt, was er von deutschem Whisky hält und so weiter und so fort. War bei mir relativ wenig Input, weil ich da nicht so erfahren bin wie die ganzen anderen Kollegen. Aber das war sehr schön. Und dann kam es zur Distillerieführung eigentlich schon. Und die war ziemlich cool. Und da spiele ich euch jetzt mal ein paar Eindrücke ein von dem, was der Jens uns da erzählt hat.
So, mit so Restaromen zum Beispiel bringst du so dunkle Töne, Schokoladentöne etc. pp. mit rein in den New Make oder in den Kararomas, wo süßliche Sachen mit rüberkommen. Die werden karamellisiert, die Getreidekörner werden damit reingebracht. Also auch da wirklich viele, viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Stellschrauben ohne Ende.
Verwendet ihr diese ganzen verschiedenen Abstufungen?
Haben wir alle schon mal gemacht. Im Moment machen wir es nicht. Nicht nur, weil wir gar nicht brennen im Moment, sondern weil wir einfach zum Schluss reine Gerste destilliert haben. Ne? Da, wo wir noch gebrannt haben. Ne? Mhm. Haben wir am Anfang alles ausprobiert, um jetzt zu sehen, was kommt da überhaupt bei heraus. Weil du kannst nicht innerhalb von 2-3 Jahren feststellen, ist es das, was du wirklich machen möchtest. Und wir hatten jetzt noch keine Vorgänger und Vorfahren, die irgendwie in diesem Bereich unterwegs waren, Whisky produziert haben oder irgendwie Sonstiges damit zu tun hatten. Da fangen wir wirklich von Null bei an. Und das war das Spannende und auch ist die Herausforderung an dem ganzen Thema Whisky. Das ist ja vom Getreide unabhängig, was für Fässer, was für Hefen, zigtausend Punkte. Ne? Mhm. Ja, ob wir irgendwann mal das eine oder andere Fass vernichten müssen, das werden wir sehen. Aber im Moment ist noch alles da.
Macht doch hier einen Hoffest und dann ist schon los.
Special Master Distiller Edition Nummer 1 oder was, ne? Und dann 1000 Euro dran schreiben, dann löppt das, ne? Probiert nie
einer. Keiner auf.
Nee, probiert nie einer.
Schon bekannt damit die Zeit. Habt ihr mit dem Chocolate Malt schon was gemacht?
Chocolate Malt haben wir auch schon was gemacht.
Das ist so der, finde ich, sehr spannend, aber das scheint ja ein ziemlicher Pain in the Ass zu sein für den Output. Also das ist ja ziemlich wenig, was da rumkommt, glaube ich.
Wenn das, ja, ne? Richtig. Ja. Richtig. Ja, aber da müssen wir halt alle mal sehen. Und das stellt sich jetzt alles oder hat sich rausgestellt im Laufe der Zeit. Was wollen wir weitermachen? Wie wollen wir was weitermachen? Wir bauen diesen kompletten Bereich auch nochmal ziemlich um. Wir gehen von einer sogenannten Vollkornmeische auf Würze. Wie die Schotten das auch machen. Vollkornmeische, sagt euch das was? Vollkornmeische, was das ist? Wir lassen alles drin. Wenn wir schroten hier vorne, lassen wir die Schalen, die festen Bestandstoffe und so weiter, alles in der Maische drin. Und die Schotten, Iren etc. pp., die läutern ja alle ab. Ne? Mhm. Und das bauen wir hier nochmal komplett um. Die Sachen sind bestellt, die kommen jetzt so, ich hoffe, so in 1-2 Monaten hier rüber, sind dann kommen wir China. Hoffen wir, dass sie überhaupt noch rüberkommen. Und dann wird das ganze System nochmal ein bisschen geändert.
Wir nehmen jetzt wieder den Seeweg, glaube ich, aus China.
Wir nehmen den Seeweg.
Ne? Schiene geht nicht mehr.
Ja, das ist ganz schön ärgerlich, was da läuft. Ne? Das ist nochmal eine Qualitätsgeschichte, ist das dann nochmal. Gibt andere Geschmäcker. Vollkorn hat schon, bringt Töne mit sich mit, die ich einfach nicht mehr haben möchte, beziehungsweise wo unsere Stilistik sich halt geändert hat im Laufe der Zeit, ne? Mhm. Ja. Weil die meisten deutschen Produzenten machen tatsächlich eine Vollkornmeische, weil sie die Technik nicht haben. Wir haben zum Beispiel unser neuen Springel, Nine Springs, der hat eine Brauerei, der arbeitet von Anfang an komplett ein bisschen anders und der macht einen wunderbaren Stoff. Und das sind einfach so Sachen, ist halt einfach so, das ist überhaupt nicht böses, ne? aber es ist halt so und ich denke, das ist auch nicht Schlimmes, wenn man sein Programm mal umbaut oder wenn man sich guckt, ob man sich mal noch verbessern kann. Ne? Im Gegenteil sogar.
Naja, vor allen Dingen, der Punkt ist ja, du hast es ja gerade gesagt, in Irland oder in Schottland gibt es ja im Grunde genommen keine Vollkornmeische. Die machen das ja schon seit
jahrhunderten.
Zeiten hat ja auch einen Grund, warum die das so machen.
Genau.
Und günstiger wäre das ja auch für die, als anders zu machen. Es wäre einfacher, als anders zu machen. Und da würde man ja, wenn das möglich wäre, dann hätte man das schon. Oder ne, wenn man auf ähnlichem Qualitätsniveau das machen könnte.
Sehe ich auch so. Ne? Wir Deutschen haben es zwar gesagt, oder so, die Größe oder die überwiegende Meinung vom Verband ist halt, dass man sagt, die deutschen Whiskys wollen schon eigenständig sein und sollen auch eigenständig sein. Wir wollen ja gar nicht den Schotten 398 nachbauen. Wir wollen ja schon eine eigene Geschichte haben. Aber es ist halt doch noch qualitativ eine andere Geschichte. Und wir kriegen trotz alledem ein anderes Produkt aus der Brennblase, auch wenn wir es auf Würzebasis machen. Weil wir halt von Haus aus schon mal nicht zweifach destillieren oder dreifach. Wir sind halt mit 6- oder 7- oder 8-fach, je nachdem, wie die Brennereien bestückt sind mit den Kolonnen, noch dabei. Ich habe für Neuen Springer habe ich jetzt mal einen Brand gemacht, da hat er uns eine runde Rutsche geschickt, weil er kriegt eine neue Anlage auch, der baut ja nochmal eine große Anlage dazu und wollte einfach nochmal gucken, was ist da Phase. Und wenn du dann den New Make gegenüber unseren New Make stellst, merkst du halt gewisse kleine, schicke Unterschiede. Ne? Und so ist das mit entstanden.
Ihr macht ja auch Peated.
Richtig.
Das ist aber schottisches Mal.
Das ist da bis jetzt noch schottisches Malz, was wir hier im Fass haben. Auch das wird in Zukunft geändert. Einmal werden wir das ändern von der Kostenstruktur, weil jetzt im Moment, also bis schottisches Malz hier war, waren so ganz grob 1100 Euro die Tonne. So, und wenn wir jetzt die neuen Preiserhöhungen, die neuen Transportkosten, die neuen alles Kosten rechnen, sind wir bestimmt bei 1500 Euro, tippe ich mal so ganz grob für eine Tonne. Ist schon heftig Geld. Ja. Und wir haben eine viel tollere Sache, was für uns viel besser ist, viel authentischer. Wir sind ja eine Torfregion. Vechta, Kloppenburg, Diepholz, Moorgegenden, ohne Ende. Und diese Torfgeschichte hat gemälzt eine Firma in Süddeutschland. Mit unserem Torf von hier. Und da haben wir jetzt ein Probedestillat mitgemacht und das ist fantastisch. Und deshalb werden wir das auch in Zukunft benutzen mit dem Tor von hier in der Mälzerei, zwar leider in Süddeutschland gemacht. Wir haben hier keine Mälzereien, sind aber trotzdem noch besser unterwegs damit, wie mit dem schottischen dann halt, und haben halt wieder eine kleine Abgrenzung gefunden, eigenständiger zu sein. Ja. Ne? Ja. Und können auch noch ganz gut entscheiden, wie viel Pilot wollen wir haben. Ja. Wie viel ppm gehen wir, ne? Was wir hier destilliert haben, waren immer 12 ppm. Nicht viel, aber trotzdem recht stark, aber das werdet ihr nachher sehen, was dabei rausgekommen ist.
Ne? Ja, schön.
Ja. Ne, das zum Thema Pietet. Ja. Ne? Roggen haben wir auch destilliert hier, Roggenmalz, aber wirklich 100% Roggenmalz. Das ist keiner mit ein bisschen Rohfrucht drin oder mit 90% Rohfrucht und ein bisschen Malz. Wir haben hier 100% Malz genommen, war aus Unwissenheit. Und wenn du die Maische gesehen hättest, das war wie Schleimi. Ja, also wenn du da reingefallen wärst, wärst du da 100% lebend nicht mehr wieder rausgekommen, ne? Und dann sind wir da irgendwie mal hinter, oh Gott, das ist die ganze Maische erstickt, ne? Und so weiter. Und dann guckst du ja, was kannst du nehmen dafür, dass sich das aufbricht und aufschließt, ne? War schon echt interessant.
Wo habt ihr euch denn das Know-how überhaupt hergeholt?
Learning by doing komplett selber. Und natürlich auch in Schottland gewesen. Ich war in Süddeutschland in zig Brennereien. Ich habe den Dr. Hagmann damals schon ganz frühzeitig aufgesucht. Der ist Brennereiberater und arbeitete für zwei Brennereianlagenhersteller. Einmal für unseren und einmal noch für einen anderen, wo er für unterwegs war, und war halt Dozent an der Uni Hohenheim für Brenntechnologie. Ne? Also das sind so die ersten Sachen. Und natürlich neugierig sein und nochmal neugierig sein. Ne? Und auch probieren. Ne? Probieren und dann kommt da irgendwann was raus.
Tauscht ihr euch aus mit den anderen Deutschen?
Ja, wir tauschen uns aus. Es sind nicht alle ganz offen, aber viele, viele sind offen. VDW, Verband der Deutschen Whiskybrenner, eben kleine eigene Sache, Werbung. Wir haben am 30. April jetzt Deutschlands erste große reinweg deutsche Whiskybrenner-Messe auf der Burg Scharfenstein in Thüringen in Worbesteinefeld. Eine tolle Sache, das sind jetzt mit 32 Aussteller. Ja, wird ganz nett. Und die meisten sind sehr offen. Einige sind ein bisschen verschlossen, aber die meisten sind sehr, sehr offen. Kann man nicht sagen. Austausch. Wo kriegst du was her? Was ist mit Getreide? Was ist mit Flaschen? Was ist mit allem halt alles, was es da so gibt? Doch, macht Spaß. Ja, treffen wir uns einmal im Jahr fest. Und sonst vielleicht hier und da nochmal ein bisschen. Weitere Fragen?
Gibt es hier noch mehr oder ist das alles?
Hier gibt es noch mehr.
Erzählst du uns noch von dem Hochzeitsfass?
Das weißt du nicht?
Nee.
Das gibt's doch nicht. Das erzähle ich aber jetzt noch nicht. Das ist viel zu früh. Okay. Viel zu früh. So, hier hinter verstecken sich Silosäcke. Da wird unser Malz dann reingeblasen, ne? Wird dann rüber befördert in so einen Zwischenbehälter und da fängt dann unser Maischeprozess an. Wird geschrotet, wird hier rübergefahren in unsere Meshkannen, das ist jetzt noch unsere jetzige Meshkannen, wird das Ganze verarbeitet, Zuckerrasten, alles was so gebraucht wird, findet darin statt, Abkühlphasen etc. pp., läuft hier durch so einen Röhrenkühler und dann wird da irgendwann Hefe hinzugegeben, noch weiter rüber runtergekühlt und dann kommt das irgendwann in die Gärbehälter rein. Und dann gibt es da auch schon wieder riesengroße Unterschiede, mache ich eine 3-Tages-Vergärung, mache ich eine 6-Tages-Vergärung, was bringt was oder was ändert das in einer Maische und so weiter. Das macht man alles so vom Grundsatz her hier. Ne? Ja, wir machen eine 6-Tages-Vergärung und am 7. Tag destillieren wir immer und somit haben wir immer einen Kreislauf.
Das ist ja fast schon biblisch.
Ja, genau. Am 7. Tag destillierte.
So, dann haben wir dann 3000 Liter immer drin. Ne? Wir brennen dann zweimal am Tag und holen dann eben aus einem Ding, holen wir immer zwei Fässer raus, so in der Regel. Ne? So, heißt also, in der Woche können wir hier machen 10 Fässer, wenn wir so wie es jetzt ist, normal durchfahren würden.
Krass. Ja. Das ist nicht viel, ne? 10 Fässer in der Woche.
Bitte?
Das ist nicht viel, also 10 Fässer in der Woche.
Also gegen Kilian ist das natürlich nichts, aber sonst ist das in Deutschland schon recht groß, ja.
Aber was für Fässer? Es gibt ja verschiedene Größen.
Ja, natürlich. Also wir machen natürlich keine 30 Liter Fässer, ne? Ja, siehste. Da brauche ich euch ja gar nicht mehr viel drüber erzählen, ne? Sauberkeit und so weiter. Ist wahrscheinlich alles bekannt, ne?
Krass. Hat eigentlich schon mal jemand, also ist doch wahrscheinlich Weiermann-Malz, oder?
Unter anderem ist das Weiermann-Malz, ne? Wir kriegen unser normales Malz aus Bremen.
Ja.
Ne?
Okay.
Auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit, Transport, cool. 500 Kilometer weniger, etc. Ja. pp. Sind schon so Kleinigkeiten. Ja.
Wirklich die Fässer aus Bremen?
Vom Krogemann kriegen wir sie nicht. Okay. Wir waren ganz zu Anfang bei Alfred Krogemann, ja. Da war der Alte noch da. Ja. Der machte aber leider keine gute Qualität zu der Zeit. Und jetzt ist der Junior aber am Drücker und der soll immer besser werden. Und da richten wir uns mal wieder ein bisschen hin, weil jetzt sind wir in Bad Dürkheim und der macht nicht mehr, ja, ne?
Ich dachte eben nur auch von der Entfernung.
So. Ja, das wäre naheliegend. Ne? Aber ich habe jetzt mit einem gesprochen, der hat tatsächlich wieder Fässer und die sind ganz toll geworden von ihm und dann fährt man da auch mal wieder. Ja, das haben wir hier. Ja, habt ihr hier noch Fragen?
Ja, sehr schön.
So cool. War das. Nice. Wir waren, nachdem wir durch die Distillerie gelaufen sind, mussten wir das Gebäude verlassen und sind dann sozusagen über den Hof ins Fasslager gelaufen. Und das Fasslager, das ist quasi ein Betonbau. Du musst dir überlegen, also vorstellen, du gehst eine Treppe runter.
Ja.
Und bist dann quasi so ein bisschen unter der Erde. Aber das ist eigentlich ein komplettes Betongelände quasi, ne? Also du siehst von außen, das sieht von außen aus einfach wie so ein Betonwürfel. Und in dem, und du könntest theoretisch eine Etage drüber bauen, aber da ist halt Fasslager bis zur Decke. Und der hat da momentan, ich glaube, 600, muss jetzt lügen, er erzählt es auch nachher noch. Ich glaube, 600 Fässer hat er drin liegen und 1200 gehen maximal rein. Und da müsste er eine Etage oben drauf bauen, auf diesem Betonwürfel, die nächste Würfeletage. So, ganz geil eigentlich.
Also, schönes Lego-Warehouse.
Ja, wirklich, also, es war wirklich mega und wir sind da durchgelaufen und da gibt es jetzt auch noch mal ein paar Impressionen zu.
Zu Hause. Oh, ja.
Es riecht hier unverschämt lecker nach Whiskyfässern. Das muss das Fasslager sein hier.
Fasslager sind einfach nie.
Hier sind wir jetzt im Fasslager, ne?
Every time a special.
Hast du gar nicht gewusst, ne?
Unfassbar. Oh, das ist geil.
Der Geruch ist top.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Wie kriegt ihr die Fässer da oben raus?
Der wahre Mann ist krass.
Zu zweit oder zu dritt?
Alleine. Du musst um die Technik. Du musst wissen, wie das geht.
Oder vorher leer machen. Nee. Nicht
zugreifen. Nee,
so auf
Publikum. Wir haben hier sowas drin wie einen Gabelstapler.
Ja.
Und den kann man auch, den nutzen wir dann dafür und holen die rein und raus.
Also nicht vorher Zaubertrank und dann selber?
Nein, nein, tatsächlich nicht. Obwohl hier war mal einer so ein ganz großer, starker Besucher, und der sagte dann, die hole ich da jetzt raus. Und ich sage, ich wünsche dir alles Gute. Ich sage, und wenn du es schaffst, nimm es mit.
Ne? Ja, wenn er in der Lage ist, es mitzunehmen, kann man es sowieso nicht verhindern, dass er es mitnimmt. Muss man ja auch mal realistisch sehen.
Genau. Ne? Wiegt ja immer so ein leeres Fass, liegt ja immer zwischen 30 und 40, 45 Kilo. Ne? Je nachdem.
Plus Füllung.
Ne? Dann kannst du ja auch 180 bis 220 Liter in der Regel, ne, ist ja auch unterschiedlich, ist ja kein Fass wirklich gleich. Ja, dann haben wir hier verschiedene Neufassgeschichten drin. Wir haben drei verschiedene Toastings, ne, die wir da damals gewählt haben, auch über Weinfässer und über reinweg Bourbonfässer. Alles dabei so ein bisschen. Hatte damals die Situation zu Schulden, 2014 wollten die Amis ja ihr Gesetz ändern. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, du, bevor wir jetzt nachher überhaupt die gebrauchten Fässer nicht mehr bekommen, dann gehen wir doch jetzt als erstes auf Neufässer. Und unsere erste Bestellung Neufässer war halt relativ größer. So, und deshalb haben wir auch relativ viele Virgin Oak Fässer hier drin liegen, sind dann aber rübergegangen in Bourbon Fässer oder in Lafroque Fässer oder in sämtliche andere Fässer. Ne?
Alles in Deutschland. Ja. Das finde ich jedenfalls sehr mutig, das so zu machen. Ich habe gerade schon gesagt, wir hatten das Thema eben drin.
Ja.
Das hätte ja auch schief gehen können. Schaut, da gibt es ja viele Leute, die sagen, Virgin Oak Lagerung lassen wir total die Finger von, weil du es nicht kontrollieren kannst, wie stark der Holzeinfluss, wie schnell.
Kannst du auch wirklich nicht.
Nee, genau.
Kannst du auch wirklich nicht. Du kommst da selbst bei so einem kleinen Lager, wie wir das haben, kommst du nicht hinter, wie schnell das zum Teil geht.
Genau.
Und wenn du dann so wie die Situation, die wir ja noch erschwerend oben hatten, wenn du dann oben hast, hatten wir Pyramidenlager. Und wenn du dann die Situation hast, du musst was raushaben da unten, weil du halt merkst, ja, hey Scheiße, was ist denn jetzt los? Da kannst du so schnell gar kein V reinschlagen.
Ja, genau. Ne?
So, und so haben wir dann gesagt, nee, das machen wir dann in Zukunft auch nicht mehr. Wir gehen auch erst in gebrauchte Geschichten und gucken dann nochmal, was wir machen.
Und dann habt ihr ein Alkoholgehalt auch erhöht wahrscheinlich.
Ne? Nee, wir haben den runtergelassen. Ja, weil wir, wenn du in neue Fässer reingehst, saugt er ja noch mehr, wenn er höher ist. Ne, wir haben mit 60% sind wir draufgegangen, nicht mit 70 oder mit 63,5.
Nein, also ich meine das andersrum. Ihr seid mit 60 reingegangen, habe ich verstanden, in die
Virgin House.
Aber später, als ihr dann in die.
Kannst du ja nicht.
In die belegten
rein. Kannst du ja nicht, weil wir dann ja aus dem Virgin House rausgegangen sind in die gebrauchten rein.
Und wenn ihr jetzt belegt ihr aber doch auch gebrauchte
Tests. Genau, da machen wir mit 63.
Das war das.
Ja. So machen. Aber sonst, die anderen, die konnten wir natürlich nicht mehr erhöhen. Genau. Ne? Ja, so ist das hier. 500 Fässer haben wir jetzt am Stock. Haben halt letztes Jahr nicht so viel oder eigentlich gar nichts dazu bekommen. Können hier insgesamt 1200 Fässer lagern und wenn das dann voll ist, ist auch alles in Ordnung.
Ne? Was sind so die exotischsten Fässer, die ihr habt?
Ach, was sind das? Wir haben hier, wie gesagt, ein paar Sherry Cask, ne? Wir haben ein paar Rotweinfässer, wir haben Sauternfässer, wir haben Lafroyecfässer. Ne? Wollten jetzt in dieser Phase eigentlich noch andere Sachen gemacht haben. Hier, wo hier diese Madeira-Fässer etc. Aber es ist alles. Ja.
Wie oft schafft ihr das hier mal, in die Fässer zu probieren?
Das ist hier ein großes nächstes Thema. Wir haben hier in diesem Zolllager alles verschlossen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Guck mal hier.
Verblombt.
Alles verblombt. Und diese Verblombungen, das ist halt so ein Thema, weil wir haben ja nur 4% Spund in Deutschland, die wir zur Verfügung haben. Und diese 4%, die willst du natürlich nicht luftversteuern. Deshalb haben wir das hier mit unserem Zoll so gemacht, wie verblomben und bezahlen nicht mehr, wie auch wirklich drin ist. Okay. So, und das ist natürlich ein Riesenakt. Rausnehmen, entblomben, Zoll dabei, wieder reindrücken, wieder eine Zolletikette drauf, feststellen, wie viel Alkohol ist entnommen worden. Und dann brauchst du, wenn du so 250 Proben ziehst, brauchst du so ganz grob so 2 Wochen.
Kostet auch ein bisschen.
Kostet auch richtig Geld, genau. Das ist ein bisschen ärgerlich, ist das die Negativseite von dieser Geschichte, aber.
Andersrum müsstet ihr das ja schon versteuern, ne, was hier liegt.
Ganz genau.
Bevor ihr es verkauft habt, quasi.
Richtig. Ja, okay. Richtig. Und dann lohnt sich das wieder. Ne? Weil du hast sonst auch keine Schwundsätze und so weiter. Ne? Wenn du jetzt versteuern würdest, hast du keinen Schwundsatz mehr und gar nichts. Mhm. Also hast 100%, hast 100 Liter produziert.
Versteuerst 100
Liter. Muss 100 Liter auch da sein.
Mhm. Okay. Ne?
Ja.
Habt ihr hier nur eure Fässer liegen oder liegen
wir haben Fässer eurer Kunden? Kundenfässer haben wir hier. Wir haben das nie forciert, das ganze Thema. Wir haben die kleine Fässer gebaut. Wir haben eigentlich, doch ganz am Anfang haben wir 20 oder 30er gemacht. Muss ich aber sagen, war nicht meins. Können andere machen, machen wir nicht. Ordentliches Bourbonfass, alles in Ordnung. Haben wir 2, 3 Stücke drin liegen. Das war's.
Okay.
Haben wir aber nie forciert. Ne? Also wir machen das. Ja. Ja, wenn das an dem Telefon ist. Aber du hast ja Turbo. Aber sag mal, was hast denn du da für eine Turboantenne dran? Normalerweise kommt hier nichts durch. Du.
Hier kommt alles
durch. Eigene Satelliten. Ja.
Keine Ahnung.
Ja, siehst du.
Wie ist das von den Temperaturen hier?
Ja, mache ich so wie es kommt. Kälte, Wärme, alles da durcheinander. Wir kühlen nicht, wir heizen nicht, wir machen gar nichts. Was wir hier machen, ist eben, wenn die Übergangsphasen sind von den Jahreszeiten, dass wir mit dem Lüfter arbeiten, dass hier mehr
Zirkulation
reinkommt. Mhm. Sonst machen wir hier gar nichts.
Und sag mal, wie ist so der, also wenn das draußen knacke kalt ist, minus 10, dann ist das hier auch?
Dann bist du hier so bei 1 Grad, 2 Grad. Mhm.
Und im Sommer hast du dann hier die Hitzeparty.
Nee, da hast du so trotzdem auch eine Differenz von 10, 15 okay. Grad. Ne? Das haben wir hier so. Jo. Aber die hole ich noch nicht nach ein, zwei Jahren raus oder irgendwie sowas, das ist langweilig, ne? Die hole ich vielleicht in 10 Jahren oder in 15 Jahren, ich weiß es noch nicht. Und dann liegen hier noch die allerersten Fässer von tatsächlich von der Kleinbrennerei, wo wir angefangen sind. 12 Kilometer entfernt von hier. Die habe ich da hinten in der Ecke liegen. Das sind so ein paar Fässchen. Die sind jetzt 10 Jahre alt, 9 Jahre alt.
Aber ganz kurze Frage. Also ich weiß, dass Stuttgart, da verbuddelt man Bahnhof. Mhm. Ne?
Genau.
Das habe ich schon nicht verstanden. Aber wieso verbuddelt man Fässer?
Erklärt. Das macht man einfach so. Okay. Das ist so ein Ritual, ist das, das macht man so. Da wird okay. Normalerweise, wenn man eine Brennerei aufbaut, werden irgendwie ein Fass oder zwei oder der eine macht 3 Fässer oder wie viel auch immer, werden tatsächlich verbuddelt und dann werden die irgendwann wieder rausgebracht.
Krass.
Ja. Ne? Kilian hat doch auch einen verbuddelt.
Eine Frage vielleicht noch.
Ja.
Habt ihr das schon mal gehabt, so Leckage oder sowas?
Ah,
oder so?
Ohne Ende schon natürlich, ne, klar. Da kommt auch mal vor, dass da 20, 30, 50 Liter weglecken, ohne dass du dahinter kommst, ne? Weil wenn das so an der Wand liegt als Beispiel, du siehst es ja nicht. Dann leckt er da einfach weg, ne? Ja.
Glas
das passiert, genau. Aber das Beste war, was ich mal erlebt habe, kam wirklich ein Gast hier, ne? So, der sagte, oh, das leckt, ne? Und ich sage, ja, leck doch mal, ne? Und dann fing der da mit seiner Zunge, ne, labberte da dran rum, sagte, das ist aber der richtige Scheiß, ne? Ich sage, wie ist das richtige Scheiß? Ich sage, wer Rost leckt, muss doch wissen, dass das nicht schmeckt, oder?
Ja, schade, dass ich nicht dabei war, da hätte ich auch Bock drauf gehabt.
Genau, und zwischendurch gab es immer aus deren Portfolio vieles zu probieren. Die haben Peated, Unpeated, die haben verschiedene, ich sag jetzt mal Mashbills. Ne? Also es ist sehr eigen, es ist eine sehr eigene Distillerie. Ne? Die könnten 100.000 Liter produzieren.
Im Jahr.
Wenn die durcharbeiten würden quasi.
Okay.
Aber wegen Corona und so haben die wenig gemacht. Das hat die sehr, sehr hart getroffen. Man muss wissen, der Jens Löbehusen, der Inhaber, der kommt aus einer Disco- oder Clubbetreiberfamilie.
Okay.
Also sein Vater.
Sympathischer Typ.
Sein Vater hatte im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern rundherum um den Ort, wo wir da waren, hat er so 50 Clubs gehabt. Also richtig fett. Und alles so richtig große Bumsbuden mit ein paar tausend Leuten, die da reinpassen.
Was? Wie viele Leute gehen denn da feiern? Was ist denn da los?
Na, Großraumdiskotheken. Der hatte also keine kleinen Clubs, wo 50 Leute reinpassen, sondern der hatte Großraumdiskotheken, der Vater.
Ja, okay.
Und die wurden dann in der großen Disco-Krise irgendwie Ende der 80er, wurde das alles so irgendwie dann verkauft.
Mhm.
Ne, glücklicherweise verkauft. Und deswegen hatte der auch Geld, um diese Distillerie dann irgendwann bauen zu können. Oder erwerben, also das Gebäude hat er erworben und dann sozusagen mit einer Distillerie ausgestattet. Und er hat noch einen Laden in Herford. Das, ich glaube, 3.500 passen da rein oder so.
Was ist denn
das? Und dem gehört auch das ganze Gebäude und Gelände und alles, ne?
Mhm.
Also, und da merkt man jetzt aber das Problem, wir hatten gerade 2 Jahre nicht unbedingt Disco-Zeit. Und wenn das deine Haupterwerbsquelle ist und du eine Distillerie hast, die eine Liebhaberei ist eigentlich und die auch viel Geld verschlingt, dann kannst
Diskrepanz.
Du dir ungefähr vorstellen, dass der, ich habe mit dem Jens da lange drüber geredet, an dem Tag und an dem Nachmittag, vor dem Hintergrund, ich weiß nicht so genau, woran das lag, aber ich komme aus der Gegend, also ich bin da aufgewachsen, sagen wir es mal so, ich bin mit 5 Jahren nach Dinklage gezogen, das ist eine halbe Autostunde weg von Emsteck.
Ja.
Und bin dann mit 15 wieder weggezogen. Also ich habe da 10 Jahre gelebt eigentlich in der Nachbarschaft, in der Hood vom Jens. So, ne? Und deswegen habe ich da eine große Verbundenheit zu der Gegend. Und auch wenn ich dieses Emsteck gar nicht kannte, ich war da nie vorher.
Ja.
Das ist auch Kreis Kloppenburg. Das ist schon ein anderer Landkreis. Und das war damals mit 5 bis 15 irgendwie schon quasi Weltreise. Und deswegen, also ich konnte mich da schon echt reinfühlen. Ne? Der hat so ein paar regionale Themen erzählt und ich konnte darauf auch eingehen, den Stoppelmarkt, was es da halt gibt und all diese ganzen Dinge.
Ja.
Und deswegen habe ich mich dem da auch von Anfang an ziemlich verbunden gefühlt. Und der hat mir natürlich dann auch von Corona erzählt. Und ich kenne das ja hier auch. Meine Nachbarn gegenüber, Restaurantbesitzer, haben Stress mit Corona gehabt, die 2 Jahre und so. Ne? Und der hat auch richtig geblutet. Ne?
Das glaube ich.
Und deswegen haben die diesen ganzen Also der sagt, die waren halt quasi ständig voll mit Besuchergruppen, Tastings und so weiter und haben davon natürlich auch gelebt. Das ist auf, von einem auf den anderen Tag weggebrochen und dann haben die natürlich auch ihre Produktion runtergefahren, weil die natürlich auch Geld kostet. Mhm. Das Fasslager ist voller geworden am Anfang, ne? Und dann haben die irgendwann gesagt, ey, wir müssen auch immer mal abverkaufen. Ja, das Problem ist, oder die Herausforderung, die ich so sehe, das hab ich auch mit dem Leon von Malt Mariners, liebe Grüße, lieber Leon, der war
nämlich
auch relativ spontan noch da, haben wir an dem Abend auch relativ intensiv diskutiert. Das ist ein Zwei-Mann-Betrieb. Der Jens Löbehusen hat noch einen Menschen, der ihm da, Marco hieß der, glaube ich, Markus oder Marco, der sozusagen mit ihm diesen ganzen Laden schmeißt. Und die machen das wirklich alles allein. Da gibt es keine weitere Person.
Okay.
Und das ist Kundenbetreuung, das ist Fasslager, das ist Brennanlage, das ist Papierkram, das ist dieser Marco, gelernter Elektroinstallateur, und der Jens ist gelernter Gastronom. Und die beiden haben eine Destillerie. Das ist so ein bisschen so das Problem.
Können wir da noch mit einsteigen?
Die haben niemanden für Vertrieb.
Okay.
Ne? Und da hat der Jens auch gesagt, das ist ihm momentan einfach zu heikel, da irgendwie 100.000 Euro im Jahr für Vertrieb auszugeben, weil er das eigentlich gerade nicht so hat. Ne? Und deswegen, er will aber auch nicht an Distri. Also er könnte ja auch, ich sage jetzt mal Kirsch um die Ecke in Bremen oder andere, ne? Er könnte ja auch zum Distri gehen, aber er sagt, okay, das will er auch nicht, weil dann verliert er viel Marge. Und es ist so, also der, weißt du, ne? Also wir haben das auch so diskutiert miteinander, das war echt eine ganz offene Diskussion, das fand ich total toll, so ein bisschen zu gucken, wie so ein Eigenbrötler mit ganz vielen eigenen Ideen, die halt sehr, also der macht viele Dinge anders so in seinem, in der Art, wie der diesen Laden so betreibt, und das ist auch alles total sympathisch, ne? Aber das ist momentan noch nicht auf, wir gehen jetzt mit der Destillerie abgestellt, die Weichen, sondern das ist irgendwie noch mit so vielen zu lösenden Themen behaftet, ne? Also da muss noch irgendwie viel gemacht werden und so. Und von daher war das auch ganz, ganz nett, da sozusagen in diesen Maschinenraum reinzugucken. Und der hat es auch alles so offengelegt und hat gesagt, hier, da haben wir das Problem und da sind wir da und hier sind wir da nicht so weit und da müssten wir eigentlich und können wir aber nicht. Und ne, also es war wirklich sehr, sehr spannend.
Aber das ist ja eigentlich cool zu sehen. Ich meine, den Namen der Löbehusen hat man ja schon, ich weiß nicht, als so ein bisschen Whisky-interessierter Mensch schon mal gehört.
Da bist du einer der wenigen dann, weil das, also ich glaube 80% und 90% der Leute, die da waren, die hatten vorher noch nie was davon gehört. Mir war das auch neu, obwohl ich da gelebt habe.
Okay, das liegt vielleicht auch daran, ich habe den Whisky-Botschafter abonniert und da sieht man immer mal so ein bisschen was dazu. Und vielleicht liegt es einfach daran, ich wollte gerade sagen, pass auf, dass du jetzt das Trappist nicht in den Mordlach 25 gibst.
Ich gieße bestimmt keinen Trappisten in deinen Mordlach 25.
Und von daher, den Namen habe ich zumindest schon gehört, aber ich kann mir jetzt auch jetzt nichts unter dem Whisky vorstellen. Aber was ich gut finde, ist, dass ich zumindest es schon gehört habe und wenn es immer noch so ein paar Problemchen gibt und so weiter, das ist ja auch in Ordnung. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, das wächst, und wenn das zwei Leute sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die jetzt nicht irgendwo auf einer Uni waren und Bierbrauer und Brenner gelernt haben und vielleicht in einem Unternehmen, in einem, keine Ahnung, Spirituosengroßhandel eine Ausbildung gemacht haben oder irgend sowas noch, wenn es Leute sind, die aus ganz anderen Bereichen kommen und sich das quasi alles selber aneignen müssen, das ist halt auch Lehrgeld wahrscheinlich so ein bisschen. Und es dauert vielleicht ein bisschen länger und man braucht einen längeren Atem. Aber wenn es dann trotzdem funktioniert, dann würde ich mich sehr freuen. Also es klingt auf jeden Fall sehr sympathisch.
Definitiv.
Und wenn das jetzt auch natürlich hoffentlich alles wieder so ein bisschen anläuft und vielleicht sein Club wieder ein bisschen anläuft, der wieder ein bisschen mehr Kohle in die Brennerei stecken kann, das ist natürlich gut. Ich meine, du hast natürlich ganz, ganz viele Kosten, die du decken musst. Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite, was ich mitbekommen habe, die Leute haben ja eigentlich während Corona viel mehr gesoffen. Müsste der doch auch viel mehr verkauft haben.
Jein, der hat halt einen Online-Shop. Also wer kauft im Distillerie-Online-Shop sich Schnaps?
Naja, aber der wird ja sicherlich trotzdem seine Produkte irgendwie mal an...
Ja, ganz rudimentär. Also wirklich, das ist, der hat keinen Vertrieb. Da gibt's ein paar Läden und so. Und das ist aber alles, also du weißt doch, wie das ist. Damit damit es funktioniert, musst du jemanden haben, der immer wieder den Händlern die Regale auch vollstellt, ja, weil die haben die Regale voll. Wenn du nicht zu denen gehst und sagst, hier nimm mein Produkt, dann die rufen ja nicht bei dir an und sagen, kann ich was von deinem Produkt haben?
Ja.
So funktioniert das ja nicht. Und das sind halt alles so viele Themen, nichtsdestotrotz, das hat echt Potenzial, was die da machen. Und die sind selber noch in der Entwicklung. Ne? Also
ach so.
Die sagen auch, wir müssen unser New Mac verbessern. Da gibt es viele Punkte, wo die sagen, wir haben noch sozusagen ein Stück zu investieren, wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Die haben die ersten Jahre nur auf Virgin Oak gesetzt.
Ne? Lecker.
Nee, wir haben es ja probiert alles, das ist schon gut. Ne? Aber die steigen so nach und nach um. Also das heißt, da ist, die gibt es ja erst seit 2014. Und deswegen, der älteste Whisky war 6 Jahre, den die da hatten.
Es ist aber für einen deutschen Whisky schon alt.
Ja, ich will nur sagen, die sind schon länger dabei. Die sind eine reine Whisky-Distillerie. Also die haben auch eine Brennblase für Gin und so ein Kram. Also die machen auch Gin und darüber ein paar andere Dinge. Aber vom Prinzip ist das, es gibt ja nicht so viele reine Whisky-Distillerien in Deutschland und die sind halt eine davon. Und ja, von daher war das schon ganz interessant. Also, lieber Jens, wenn du das hörst, war ein toller Tag bei dir. Vielen, vielen Dank. War klasse. Und wir drücken die Daumen, dass es weitergeht und wünschen, dass du da deinen Weg gehst und an all unsere Hörer, wenn ihr irgendwo mal einen Lübbehusen seht, mal einen sacken, so ein Fläschchen.
Auf jeden Fall.
Unbedingt. Es wurden da viele Videos gedreht. Also es gab vorher eigentlich keinen Content online von dem. Auch das, ne? Es gibt keinen Löbehosen-Content online.
Das
und jetzt gibt es halt ungefähr 2000 Verkostungsvideos, ne? Weil die 20 Leute halt natürlich dafür gemacht haben. Wir machen jetzt einen Podcast dazu oder haben das in unserem Podcast drin und es gab zu, ich glaube, 4, 5 Abfüllungen auf jeden Fall auch Videos. Und
cool.
Von daher. Aber
bevor wir das Thema jetzt abschließen, erzähl doch vielleicht trotzdem noch so ein paar Eindrücke von einem der Whiskys, die du probieren konntest.
Oh, das ist relativ schwierig. Also, das war ja über so einen ganzen Tag. Ne? Also die sind, ich fand das alles sehr intensiv. Vom also krawalliger, intensiver Spirit. Man merkt die Jugend, ne? Aber auch viel intensives Fass mit drin. Es gab so verschiedene Batches immer von allen möglichen. Es gab ein Rye, es gab ein Single Malt. Es gab Peated, Non-Peated. Peated war interessant, weil das war eher ein kräutiger Rauch. Das war nicht so Gummireifen oder sowas, wie man das sonst hat bei deutschen Whiskys manchmal. Das war gut. Der Peated war gut.
Das war, okay,
weil, ja, also die Sachen sind, es gab immer die Version in Trinkstärke und Fassstärke. Jeder Whisky anders. Also, die haben halt quasi, deren Idee ist zu sagen, wir müssen jeden Whisky, also wir probieren quasi immer sozusagen jedes Batch auf und versuchen die richtige Trinkstärke rauszufinden.
Ja.
Und dann gibt es halt einmal die Fassstärke noch dazu und so. Also es gab ganz viel Auswahl. Die haben so eine, in einem sehr stylischen Gebäude sitzen die. Das ist ein altes Möbel, nicht Möbelhaus, aber ein Bareinrichtungshaus oder Gastroeinrichtungshaus. Also die haben halt quasi Gastromöbel dort verkauft in diesem Gebäude.
Okay.
Dann hat er das gekauft und seine Distillerie da eingebaut und auf dem rechten, dann kommst du rein, links ist so die Brennanlage und rechts ist dann so eine Art Verkostungsraum. Da hast du einen riesengroßen Tisch, der ist so, keine Ahnung, 8 Meter lang und Bänke rundherum. Und dann hast du an der Wand die ganzen offenen Flaschen von denen. Und das ist so, da stand so viel rum. Ich habe so viel verkostet an dem Abend. Hau mich.
Sehr gut. Ja,
ich kann ja zum einzelnen Whisky jetzt gerade gar nichts sagen. Ich fand das.
Das ist alles eine Masse.
Nee, das so mache ich das nicht, sondern ich habe halt so viel Expressions da gehabt. Dann die Batches haben variiert und so. Wir haben ganz viel probiert halt über den Tag. Generell würde ich sagen, man merkt die Jugend, aber die war toll durch intensive Fässer schon eingefangen. Das sind aber auch Dinge, die musstest du dann auch bottlen. Ne? Also das konntest du halt auch nicht noch 10 Jahre liegen lassen, dann wäre das alles nicht mehr trinkbar gewesen. Und die müssen, glaube ich, jetzt einen Weg finden, wie die damit umgehen, dass die auch ein bisschen auf so eine längere Perspektive da was machen. Ne? Weil der Spirit gibt es her, glaube ich. Das war schon interessant.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade gesagt, krawalligen Spirit in ein Virgin Oak Fass packst. Boah, das kann schon auf jeden Fall in eine Richtung gehen, die super intensiv ist. Und wenn du den krawalligen Spirit in ein super ausgelutschtes Fass packst und den lange, lange liegen lässt, das kann geil werden, glaube ich.
Also krawallig, man muss sagen, das ist keine klassische Potstill-Destillation, sondern das ist quasi eine Potstill und dann geben das in eine Säule. Aber trotzdem, ich glaube, das liegt daran, weil vom Produktionsprozess, das ist halt eine wie heißt das, Vollschrot Maische und keine geläuterte. Ich kenne mich mit diesen Destillationsprozessen zero aus. Aber die haben auf jeden Fall keine Läuterung, sondern die hauen das quasi, wie die Amis es machen, das ganze Getreide in die Brennblase rein. Also die ganze
ja, Maische. Ja. Okay.
Dann die läutern nicht. Und dadurch hat der eine andere, der ist zwar ein bisschen, der ist nicht so fein, aber das machen die dann halt durch diese Säulendestillation dann so ein Stück weit wett.
Ne? Mhm. Aber also, eigentlich ist ja geil, wenn er nicht so fein ist. Also ich mag das ja, wenn der noch Charakter hat. Du willst ja kein klares, weißt du, ich meine, kein charakterloses Destillat haben. Der soll ja schon Charakter haben.
Ja, also nochmal, Charakter hatte das alles. Ich kann da jetzt, also wie gesagt, ich fand das sehr eigen. Ne? Also die ganze Art war sehr eigen. Also du hast auf der einen Seite halt dieses Virgin Oak, du hast diese Art, wie man brennt, ne, die eigen war und so. Und wie gesagt, die gehen so ihren eigenen Weg, was ich aber cool finde.
Ja.
Ne, also fetzt, machen die schon sehr ordentlich. The Lübbehusen.
Sehr gut.
Der Jenser.
Grüße auch von mir, unbekannterweise. Und vielen Dank, dass ihr den Olli verköstigt habt.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich da dabei sein durfte an diesem wunderbaren Tag. Und ansonsten war es natürlich für mich auch sehr spannend, mich mit den ganzen Menschen auszutauschen, die auch Content produzieren, was man ja auch nicht so alltäglich hat, ne? Dass man mit YouTubern oder mit Leuten, die Blogs schreiben oder ähnliches, darüber spricht, wie denn deren Tätigkeit so aussieht.
Absolut.
Ne? Also die Frage, wie intensiv ist das denn, was du da tust? Und wir haben mit dem Konstantin von Whiskey Enjoy aus Bayern, der hat so einen Bourbon oder so einen American Whiskey Kanal. Da ging es um die Frage, ne, wie viel Zeit investierst du da rein? Und der sitzt erst zu Hause und verkostet dann einen Whisky und analysiert den und schreibt sich irgendwie blätterweise voll Notes und weiß der Geier was. Und wenn der sozusagen fein ist mit dem Ding, dass er sagt, der Whisky ist cool, ich habe den jetzt komplett erforscht, dann dreht er erst ein Video.
Da kannst du es dir aber auch abgewöhnen.
Ich fand das cool, aber das ist halt eine sehr intensive, also der braucht 3 Stunden Vorbereitungszeit, bevor der überhaupt anfängt mit Drehen.
Aber das Ding ist, also das ist ja genau das, was ich meine, das könnte oftmals zu einem Problem werden, einfach aus dem Grund, du beschäftigst dich dann mit einem Whisky, hast sowieso eine Vorauswahl getroffen, weil du nimmst einen Whisky, wo du denkst, so, okay, der ist geil, dann beschäftigst du dich erstmal 3 Stunden damit und wenn das ungeil ist, dann release es nicht.
Nee, das weiß ich nicht. Vielleicht, der kann ja auch sein, dass er sagt, war nicht so geil, aber ich will damit sagen, der setzt sich einfach vor die Kamera und verkostet.
Das verstehe ich. Ne? Okay, so, da habe ich es jetzt falsch verstanden. Nee, sorry, das ist natürlich eine coole Sache.
Vielleicht habe ich mich verquer ausgedrückt, ne?
Ja.
Der beschäftigt sich damit richtig, ne? Und der hat halt eine Zeit invest vorher, der
du Video willst jetzt
und Schnitt. So, und dann waren da Kollegen, ich habe die Namen jetzt nicht parat, aber von der Whiskygraphie.
Na, Hagen.
Blogschreiber, ne?
Ja.
Und die haben auch gesagt, wir investieren sehr viel Zeit in jeden Text und so weiter und so fort.
Klar, das dauert halt auch.
Ne? So, und dann konnte ich mich hinstellen und sagen, okay, ja, bei uns ist es auch Zeit, weil wir sitzen 1 bis 3 Stunden zusammen, aber es ist halt intellektuell relativ schmal, was sie da investieren müssen, sondern wir sitzen halt am Tresen quasi, am virtuellen und quatschen. Und wir haben dann nachher natürlich noch Zeit im Schnitt, den man da machen muss. Und wir haben noch Zeit in der Distribution, im Insta-Bespielen und weiß der Geier was. Aber das ist jetzt so gesehen nicht so die hochintellektuelle Aufgabe, sich damit, wie jetzt bei deinem Blog zum Beispiel. Ne?
Der seit 2020 wahrscheinlich nicht mehr gefüllt wurde.
Ja, ich wollte es nur sagen. Ne? Also das war ganz spannend, weil ich konnte dann sagen, okay, ja, wir haben eigentlich frisst das auch Zeit, was wir tun, als Scramgood, aber es ist halt eine ganz andere Zeit, weil wir würden ja vielleicht auch so jetzt in irgendeiner Bar sitzen und irgendwie dummes Zeug reden. Und jetzt machen wir das halt hier und sprechen halt in Mikros rein. Mhm. Von daher ist es halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und mir sagen würde, okay, ich bereite jetzt eine Folge vor, ich verkoste jetzt, ich mache mir jetzt Notizen und alles, haben wir ja alles nicht. Ich habe nicht mal einen Zettel hier, geschweige denn einen Stift.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade so irgendwie hier noch ein paar Ersatzbatterien stehen für das Aufnahmegerät.
Ersatzbatterien, finde ich, ist so, ersetzt unsere Stifte.
Und Ersatzwhisky, falls der Mordlach 25 Kacke ist.
Das kann ich mir nicht vorstellen, mein Guter.
Ja. Nein, aber ich finde, das sind natürlich auch unterschiedliche Formate. Wenn jemand was schreibt und wenn jemand ein Video aufnimmt und wenn jemand einfach einen Podcast hat. Ein Podcast lebt oft davon natürlich, dass es auch so, und auch ein YouTube-Video finde ich ganz oft, dass es eben spontan ist. Und ein Format, wo ganz viel vorbereitet ist, wo ganz viel natürlich auch harter Content geliefert wird, das hat total auch seine Berechtigung. Und das erfordert natürlich dementsprechend auch ganz, ganz viel Vorbereitung, weil das muss ja dann geil sein. Aber den Anspruch haben wir ja gar nicht.
Nö.
Wir wollen ja eher unterhalten, uns gemeinsam unterhalten auch wieder und einfach irgendwie eine gute Zeit haben, was ja ein ganz anderer Ansatz ist als dieses Edutainment.
Wir machen weder Edutainment noch Infotainment, wir machen einfach nur Entertainment.
Genau.
Nee, ich würde mich auch gar nicht auf die Stelle setzen und das merkt man ja auch. Ich glaube, wenn man jetzt da sitzt mit einem Notebook oder mit einem Pad und kontrolliert alles, was wir erzählen über Whisky, dann wird man auch immer mal so ein paar Unschärfen feststellen.
Ich sage ja jedes Mal, gefährliches Halbwissen.
Die begründet liegen in meinen Unzulänglichkeiten und dass der Tim nicht immer mich korrigieren mag in jedem zweiten Satz.
Oder ich auch
irgendwann mal irgendeinen Schrott erzähle. Der Tim ist ja unser Wandeltes. Ich muss mich kurz mal anstoßen. Sehr schön.
Oh, ich habe noch nie mit einem Blendersglas
angestoßen. Das klingt so ein bisschen glockenmäßig so.
Ja, das ist ja wirklich abgefahren.
Ja. Also dieser Mordlach ist Knaller.
Aber jetzt trotzdem nicht übermäßig komplex.
Der hat eine wunderbare, also ein Frucht,
ist eingekocht.
Eine Fruchtkomposition, die finde ich absolut geil. Das ist gelbe Früchte, helle Früchte, hell, also dunkelgelbe Früchte, das ist rote Früchte, das ist also Wahnsinn.
Und weißt du was? Und das alles auf dem Kuchen mit einer ganz kleinen hauchdünnen Schicht Marzipan unten drunter. Das ist krass. Das habe ich gerade hier, so dieses Marzipan ist ja aus Mandeln, glaube ich.
Mhm.
Ne? Und das habe ich gerade auch so als so eine unterliegende Schicht, die das Ganze noch extra fett macht.
Weißt du, und ich bin so ein Freak, also genau wie du, ich denke ja auch immer so in Bildern, ich rieche jetzt sogar dieses Glibbergelee, was auf dem Obst drauf liegt, auf dem Kuchen.
Ja.
Wie heißt das nochmal? Dieses, ich bin kein Bäcker, keine Ahnung.
Ja, das ist ganz normal Tortenguss.
Tortenguss, aber nicht diesen festen, sondern diesen.
Ja, das ist Tortenguss.
So finde ich, sogar den rieche ich noch.
Ja, also das und jetzt habe ich auch so ein bisschen was Teigiges tatsächlich. Das kommt irgendwie auch durch.
Ich finde, der hat auch Umami, der hat auch einen ganz, ganz kleinen Tick Mineralität, der hat fleischig Würzigkeit.
Aber
die Frucht ist hier dominant.
Ja, aber fleischig würzig. Ja, der hat Würze.
Nicht Fleisch im Sinne von Fleisch, sondern
das kann
eine vegetale Umami-Note.
Ja, ne? Ich weiß, was du meinst.
Das könnte.
Ich würde es jetzt einfach als Fatness bezeichnen. Ich finde das total krass.
Ja,
der ist dick und das ist auch so.
Und
dieser Kuchenteig, den man da riecht, der lebt auf jeden Fall von der Liebe, aka Butter.
Ja, so. Genau. Ne?
Ja, das ist also fettig irgendwie. Manche sind ja abgestoßen von, wenn man sagt, okay, die Nase ist so ein bisschen buttrig. Das ist für viele eine Fehlnote. Ich finde das, wenn ich das in einem Whisky finde, das finde ich total genial.
Ja,
eine gewisse Buttrigkeit hat man sehr, sehr häufig bei alten Old Pulteneys, bei manchmal bei Glenfarclas finde ich sowas.
Mhm.
So eine leichte Buttrigkeit. Das ist eigentlich ganz geil. Ohne dass es jetzt irgendwie was vergoren ist oder irgendwas. Also das ist so.
Ich wollte gerade sagen, wenn man so, vielleicht denkt der eine oder andere so an ranzige Butter
Sowas, gar nicht.
Ne? Deswegen, das ist, hat das aber nicht. Nein, das ist, ich muss jetzt mal probieren.
Ja, mach das auf jeden Fall. Ja, Mordlach 25 ist inzwischen, glaube ich, auch so ein bisschen Sternstaub geworden, ne? Vor allen Dingen, wenn man das Preisgefüge anschaut. Und von daher freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir das Ding, ich dachte, es muss irgendwann aufgerissen werden, sonst mache ich das Teil nie auf. Der stand jetzt irgendwie 2 Jahre rum. Und da bietet sich natürlich für mich immer das Sample-Set an, mal so eine Flasche aufzumachen, die so ein bisschen kostenintensiver ist. Und dann hat man das auch mal im Glas. Und vor allen Dingen, wenn Olli dann sein Sample noch teilt, dann teile ich dann mein Sample wahrscheinlich später irgendwann mal zu einem besonderen Anlass, wenn wir hier mal sitzen und nicht wissen, was wir trinken sollen.
Entweder das oder du teilst mit irgendwem anders, weil ist ja, das ist ja das Schöne an Whisky, ne?
Mm.
Das ist zusammen am schönsten und jetzt musst du mal probieren. Ich bin hin und weg. Ich schmelze dahin. Der kommt kräftig, aber nicht im Sinne von Alkoholkraft, sondern der hat eine Intensivität auf der Zunge. Dann hast du nochmal ganz kurz so einen kleinen Fruchtstich. Dann hast du aber dieses Umami, ne, diese Dichtheit, diese Fülle und dieses Volle, hast du halt voll im Mund. Dann setzt so ein Trockenheitsgefühl ein.
Super trocken.
Ja, dann kommen so Schokoladennoten und so und toll, Kakao. Mega schön.
Mhm. Also der bleibt lange Abgang. 43 Volumenprozent hätte ich nicht gedacht. Der kommt relativ kräftig auch rüber.
Ja. Also, intensiv. Ja. Nicht alkoholisch.
Gar nicht alkoholisch. Nein, kräftig. Ja. Mm, gut. Also diese in der Nase ist es perfekt und aus dem Blendersglas sowieso ganz, ganz schön. Auf der Zunge dann, da macht er nochmal richtig auf. Also vielleicht hätte man sogar bei 46 oder mehr mit Wasser gespielt und hätten dann sowieso auf diese Trinkstärke irgendwo runtergebracht. Mm, aber das ist perfekt. Hat jetzt am Anfang fängt er süß an, dunkle Aromen auch. Der ist, man merkt die Eiche auf jeden Fall, die ist auf der Zunge definitiv da.
Ey, 25 Jahre,
aber nicht unangenehm.
Ja, aber ey, komm, wenn du bei 25 Jahren keine Eiche merkst, dann sorry.
Ja, nee, absolut, na klar, aber die ist auf jeden Fall präsent.
Ja.
Aber nicht so, dass ich sagen würde, natürlich bin ich genauso wie du ein Eichenmann, wie wir das so gern sagen. Wir mögen das natürlich, vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu viel, das weiß ich nicht, aber ich mag das, das passt hier genau. Dazu die Fruchtigkeit. Er ist nichtsdestotrotz relativ spritzig auch. Also ist gut.
Die Nase ist total, auch jetzt weiterhin, die Nase ist total fruchtig. Das ist ein richtiger Fruchtkorb weiterhin.
Mhm.
Geil. Finde ich mega schön. Oh, und
jetzt kommen rote Früchte dazu. Was ist denn jetzt? Also jetzt habe ich auch sowas wie eine Himbeere. Irgendwo ganz unterschwellig.
Ja. Also mehr Mordlachse essen.
Mhm.
Es ist halt immer wieder das Thema, ne? Das sind schon irgendwie.
Also wirklich, die Nase wird jetzt nochmal intensiver, auch süßer irgendwie. Ich habe jetzt so ein bisschen auch so in Richtung Honig, ja. Geht da jetzt noch ein bisschen.
Mhm, genau.
So ein Waldhonig eher. Also so ein herber Honig.
Ist ein bisschen herbsüß, genau. Ja.
Und auf der Zunge, jetzt wo, ich habe jetzt, wie gesagt, seit einer Minute wahrscheinlich runtergeschluckt, was jetzt bleibt. Ist eine deutliche Orangennote, was ich ganz interessant finde. So eine richtige, eine Bitterorange. Sowas in der Richtung. Das bleibt auf jeden Fall ewig im Mund. Das ist total krass. Also der Abgang ist auf jeden Fall relativ lang. Respekt dafür. Vielleicht muss ich da doch nochmal nachlegen.
Orangenschale.
Ja, Bitterorange, Orangenschale, sowas in der Richtung.
Ich hab voll Kakaonoten jetzt so. Ich habe gerade nochmal einen kleinen Zip genommen.
Was war denn das?
Ah, muss ich mit meiner Zunge über die Zähne gehen und so, sorry. Das ist ein bisschen, meine Frau schimpft dann auch immer, die sagt immer, hör mal auf zu schmatzen beim Verkosten. Aber der ganze Mund ist beladen und ich weiß gar nicht, wohin mit diesen ganzen Eindrücken. Ich weiß wirklich nicht, wohin damit, ne, weil das, da geht so viel. Der ist wirklich ganz toll. Ist aber, und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der ist jetzt nicht überkomplex, anstrengend oder irgendwas, ne? Der ist trotzdem, also dank der 43% und dass den kann man so schön genießen, ne? Aber da geht richtig viel.
Das ist definitiv einer, den man sich ins Glas schenkt und den ganzen Abend dran riecht. Das ist tatsächlich so ein Malt, wenn ich jetzt die Nase habe, das ist einfach eine richtig schöne Nase.
Ja, die Nase ist, die ist auf jeden Fall absolut mega. Also ich finde den Mund auch toll, aber die Nase ist nochmal.
Und ich kann gerade tatsächlich null nachvollziehen, warum der in der Base nur irgendwie 85 Punkte hat.
Ja.
Spielverderber.
Spacken in der Base, mein Gott. Nee, wirklich. Das ist,
nee, so. Ist ja in Ordnung. Also mir soll es nur recht sein. Aber Kann ich ja tatsächlich gerade gar nicht so richtig nachvollziehen, warum das so ist. Aber umso besser, vielleicht kauft den dann der ein oder andere nicht.
Ich weiß nicht, gibt es den 43er noch?
Nö.
Ist überall raus?
Ja, aber irgendwann gibt es ja wieder Leute, die sagen, ach Mensch, jetzt habe ich einen Mordlauf 25, jetzt muss ich immer loswerden.
Ja gut, das stimmt.
Denke schon, dass das ab und zu mal passieren wird.
Mhm.
Fantastisch. Ich lasse Knoten in der Zunge. Ich lasse meinen auf jeden Fall noch ein bisschen stehen.
Ja, ich auch.
Zumindest den Rest, der hier drin ist. Und CL ist bestimmt noch drin.
Es ist auf jeden Fall ja interessant. Das sind so Flaschen. Also das ist ja jetzt keine Seltenheit gewesen. Ne? Also Distillery Label, Gordon MacPhail, guckt auf Messen. Wenn ihr bei Whisky auf Whisky-Messen seid, ich würde wetten, wenn das eine größere Messe ist, da wird es irgendwo einen Stand geben, wo es den gibt.
Zum Verkosten, meinst du?
Ja, genau. Ja,
auf jeden Fall.
Check das aus.
Unbedingt.
Ist keine seltene Flasche gewesen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Den haben einige.
Und jetzt gibt es den 46er, der ist natürlich deutlich teurer nochmal, glaube ich. Ne?
Ja, der kostet, glaube ich, 50 Euro mehr.
Ja, ne? Also von daher sind die 3% da auch teuer erkauft. Ich weiß aber nicht, wie der ist. Von daher kann ich gar nichts Negatives dazu sagen. Aber der geht auf jeden Fall mehr als in Ordnung mit den 43. Da muss man sich eigentlich nicht strecken.
Und wir haben wohl gemerkt, wir haben davor einen 57 Volumenprozent Whisky probiert.
Ja, das stimmt.
Der quasi die Zunge schon mal geprimed hat.
Mhm.
Ja, das ist eigentlich krass, dass dann diese 43 auf jeden Fall noch präsent sind.
Mhm. Ja, da hast du recht. Das ist schon, ja, Mordlach ist einfach.
Ja, wo wir gerade von Mordlach
sprechen. Der Shit.
Wo wir gerade von Mordlach sprechen. Hast du das schon gehört? Die neuen Special Releases.
Da ist aber kein Mordlach dabei, oder?
Nein, aber Mordlach gehört zu Diageo und das ist natürlich dann Teil der Special
Releases. Ich habe gehört, das ist ein Kleinlisch dabei mit 12 Jahren.
Ich habe das auch gehört.
Und ich habe gehört, das wird ein Hauen und Stechen.
Das habe ich auch gehört.
also das wird sehr spannend.
Es sind ein paar schöne Sachen dabei auf jeden Fall. Ich habe hier gesehen, ein Cardu, 16 Jahre alt, Kleinlisch 12, geil, außen Oloroso und PX, also beziehungsweise mit Oloroso und PX Finish. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Wenn es nicht so aufgeladen ist, könnte es geil werden. Ja. Lagavulin 12, auf einmal aus Fürstville Bourbonfässern. Ich dachte immer, die waren immer so typisch
Refill. Also, aber könnte auch interessant sein.
Ja.
12 Jahre Fürstville.
Ja, und die haben außerdem ihre rauchigsten Fässer ausgewählt.
Bei Lagavulin gibt's das.
Ja.
Die rauchigsten.
Es ist wieder ein Oban dabei, wie jetzt schon häufiger. Eigentlich ganz geil, weil ich finde Oban an sich cool. Jetzt den letzten fand ich, der war okay. Da hatte ich überlegt, ob ich mir den mal kaufen sollte, weil ich das einfach interessant fand. Die ganzen Daten haben gepasst, dann habe ich den letztens aber probiert und habe ihn dann nicht gekauft.
Ich habe den gar nicht.
Der war okay, aber jetzt nicht so special, der letzte. Mhm. Und der neue, der jetzt rauskommt, der wird in Ex-Sherry und Amontillado-Fässern gefinished sein.
Mhm.
Von daher, das könnte vielleicht mal was anderes, weil Oban aus
Oben in Sherryfässern?
Reinen Sherryfässern kenne ich gar nicht so. Das finde ich ganz interessant. Talisker ist wieder dabei, 11 Jahre. Singleton ist dabei, 15 Jahre. Und Cameron Bridge als Grain, 26 Jahre. Diesmal kein krasser alter, knapp 30 Jahre alter Lagavulin oder 50 Jahre alter, hast du nicht gesehen, Mordlach. Ich denke, die packen diese krass alten Abfüllungen, die natürlich auch mega ins Geld gehen, in diese Prima und Ultima Serie, die jetzt Diageo aufgemacht hat, vor ein, zwei Jahren, wo dann diese wirklich alten Whiskys nochmal rauskommen, als zusätzliche neue Serie, die ja dann auch exklusiv nur von Diageo vertrieben wird und nicht von anderen
Händlern. Das kenne ich gar nicht.
Ja, Prima und Ultima heißt die.
Okay.
Ist eine relativ neue Serie, wie gesagt, ein, zwei Jahre alt. Ich glaube, es ist schon das im letzten, nee, vorletztes Jahr müsste es auch schon gegeben haben. Also zweimal gab es das, glaube ich, jetzt schon. Und da kommen tatsächlich jetzt diese hochpreisigen und auch mit Alter hoch bemessenen Whiskys im Endeffekt raus, als eine gesonderte Serie. Die haben jetzt einige Sachen aufgemacht bei Diageo. Es gibt ja auch diese Four Corners of Scotland, ja, wo jetzt im Endeffekt aus verschiedenen Gebieten, ich glaube ein Kleinlisch war dabei, weiß gar nicht, was noch dabei war. Ein Carl Ila kommt jetzt raus, definitiv. Und noch zwei andere waren dabei. Vier Stück auf jeden Fall.
Macht aber durchaus Sinn. Also Gordon McPhail hat ja auch diese alten Serien aufgelegt vor ein paar Jahren, wo jetzt immer so die ganzen alten Fässer rauskommen in so einem etwas schickeren Holzkiste und ja, tralala und so.
Das ist aber die Private Collection und die gab es ja früher schon, aber mit einem anderen Fokus, nämlich eher auf diese Weinfinishes und so.
Ja, aber ich meine, also du kannst ja heute deine, glaube ich, deine ganz alten Fässer ganz anders versilbern lassen, wenn du das exklusiver machst, als wenn du das in irgendeine Standard-Range mit reinpackst. Also nicht Standard, klar, aber in irgendeine jährliche Range mit reinpackst. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, hier, komm, ich habe jetzt da
ja
30er Mordlach und ich mache jetzt bringe in einer exklusiven Reihe raus, wo nur alte Sachen sind, dann kannst du da halt auch eine Null mehr hinten dran hängen.
Ja. Aber interessant ist ja, dass es einfach nur durch Diageo vertrieben wird. Das heißt, dass diese Prima und Ultima Serie nicht in Fachhandel geht. Ist ja auch so ein großer Fickfinger irgendwo.
Ja, haben sie sich wahrscheinlich irgendwo anders abgeguckt, ne? Ich glaube, der hier Artback, da geht ja auch der Artback Trey Vaughan, der 19-Jährige, gibt es den bei allen Händlern? Nee, den glaube ich nicht.
Ich glaube, in den Embassies gibt es den und okay, bei wahrscheinlich ein paar anderen Fachhändlern gab es den auch. Also doch, den Trey Vaughan, den kriegst du, glaube ich. Das ja, funktioniert. Okay. Alles außer die Community Releases solltest du eigentlich.
Okay.
Ja, also das funktioniert eigentlich. Ja, aber Community Release macht ja auch Sinn. Ne? Das ist
ja
tatsächlich, dass das nicht so ist.
Ich finde die Idee aber jetzt stimmig aus dem Gedanken heraus, wie so ein großer Konzern sowas so macht. Warum die Marge für die Flaschen, die wir so wahrscheinlich sowieso loswerden, dann auch noch teilen bei den paar Pullen.
So ist ja, so ist lohnt sich der Aufwand wahrscheinlich nicht
mehr. Ein Financer und er guckt, sieht es halt, warum sollen wir da irgendwelchen Händlern noch Marge geben, dann wenn wir da so viel Geld mit verdienen können.
Mhm. Ah, hartes Business.
Ja, du, so einfach ist das. Das ist und wie gesagt, wenn es Volumengeschäft, musst du halt über die Händler rausdrücken, aber wenn du eh nur paar tausend Flaschen hast, dann...
Ja, ich glaube, über Fachhändler läuft da sowieso in demnächst nicht mehr so viel.
Wir hatten das ja schon, ne? Ja. Also die Diskussion mit dem Tally 10, ne? Den müssen die Fachhändler halt irgendwie da haben und deswegen schippen sie den für null durch bei sich im Laden, damit sie den überhaupt gelistet haben, weil immer mal Leute danach fragen. Aber damit verdienen die halt kein Geld. Deswegen, das ist halt das Problem. Auf der anderen Seite wird auch momentan alles irgendwie so absurd teuer. Ich weiß nicht, ob du heute die neuen Glencadam Single Casks gesehen hast.
Ja, das ist ja ganz einfach. Die haben einen neuen Vertrieb
aufgetaucht
und seitdem sind die halt tatsächlich irgendwie um 20-30% gestiegen. Ich habe letztens schon die anderen Abfüllungen gesehen, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt auf einmal los? Da gab es irgendwie so einen Podcast oder sowas.
Ich glaube, die haben irgendwie, also was habe ich letztens gehört? Lackgesoffen teuer ist das.
Lackgesoffen teuer?
Lackgesoffen teuer.
Ja, gib mal ein Beispiel.
Glencadam White Podcast,
ja.
15 Jahre.
Ja.
Single Cask, 15 Jahre, 200 Euro. Glencadam Oloroso Cask, 14 Jahre.
Ja.
175 Euro.
Haben die Lackgesoffen?
Glencadam PX Sherry Cask 16 Jahre 220 Euro.
Aber das Ding ist, das Schöne ist, also ich, okay, na, das ist natürlich, ob das jetzt UVP ist, das weiß jetzt kein
Mensch. Das weiß ich auch nicht.
Aber das Schöne ist ja, es muss ja keiner kaufen.
Nee.
Ich hoffe, es kauft keiner.
Nee, ich hoffe das auch, dass es niemand kauft. Und das ist ja auch,
also für denjenigen, der die Kalkulation gemacht hat, hoffe ich tatsächlich, dass jede einzelne Flasche im Regal stehen bleibt.
Ja, je nachdem, wer die gemacht. Also vielleicht hat sind die vom Distributor ja schon mit solchen UVPs schon angekommen hier. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, ey, Glencadam, glauben die sind Port Ellen oder was? Spinnen die?
Ja, tatsächlich. Also wenn da jemand gesagt hat, haben die Lack gesoffen, derjenige hat auf jeden Fall recht. Und das
200 Euro für einen 15-jährigen Glencadam. Ich meine, die haben ja keinen Status. Das ist so zweite, dritte Reihe Distillerie. Ich meine, was soll das?
Ja, vielleicht wird es einfach so werden, haben sie ja bei Mordlach auch versucht. Ne? Hat richtig gut funktioniert.
Hat sehr gut funktioniert. Die Leute kaufen wie wild unabhängig
abgefüllten Mordlach. Ich wollte gerade sagen, keine Sau kauft einen original abgefüllten Mordlach.
Heute noch nicht.
Immer noch nicht, obwohl die jetzt auf einmal 07
sind besser geworden,
07er abfüllen und günstiger.
Der 14er und 16er sage ich, okay, kann man machen. Der 12er ist weiterhin langweilig, also ist langweilig einfach nur.
Okay.
Den habe ich schon probiert. Der 14 habe ich probiert. Der ist okay. Aber es ist trotzdem, finde ich, die unabgefüllten, unabhängig abgefüllten immer noch
besser. Unabgefüllt finde ich auch sehr gut.
Unabgefüllte Mordlass. Das ist der neue Geheimtipp, lieber Tim. Unabgefüllte
Mordlass. Du kaufst es direkt Fässer. Unabgefüllt. Finde ich gut. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall teilweise, ja, die, wie gesagt, irgendwie, mich nervt das selber, dass wir andauernd auf diese verkackte Preisdiskussion zurückkommen.
Ja, aber wirklich, mich, also das habe ich heute gesehen und ich dachte, ey, spinnen die jetzt alle? Ich bin ja, ich habe die ganzen, also in den letzten 3 Jahren, Tim, wie lange machen wir den Podcast jetzt? 3 Jahre? 4 Jahre? 3 Jahre. 3,5 Jahre.
Ja, ich würde sagen 3,5.
Irgendwie sowas. Und ich habe immer gesagt, ey, das ist doch deren Sache. Die Leute müssen halt überlegen, was sie bereit sind auszugeben und so und alles gut, ne? Und da stehe ich eigentlich auch heute noch zu, ne? Aber das ist, tut mir leid, das geht nicht. Ich kann für einen 15-jährigen Glencairn mich 200 Euro verlangen.
Kann ich schon.
Ja, das ist aber absurd.
Ja.
Das ist absurd. Und deswegen, also unabhängig davon, dass ich die noch nicht für 150 kaufen würde. Ne? Also bei 100 könnte man mit mir reden oder 110 oder sowas, aber nee, das ist ich mache übrigens Randale gerade mit meiner
Wasserflasche. Olli schenkt gerade aggressiv Wasser ein.
Ich muss mal kurz mein Bierglas spülen, weil ich jetzt, glaube ich, gleich zum Kühlschrank gehe und noch entweder dem Tim einen Tannenzäpfle oder ein Guinness Stout raushole.
Du hast Jeunesse?
Jeunesse.
Oh, also ein Jeunesse würde ich auf jeden Fall.
Du hast du mir doch mitgebracht.
Ah, das ist immer noch.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja,
Der Tim hat mir nämlich aus dem Aldi mal Jeunesse mitgebracht.
Ja. Da kommt dann immer so eine Gruppenmail und irgendjemand schreibt: Leute, beim Aldi Guinness, Viererpack für 4,44.
Ja, und dann sage ich immer hier bei mir, alles schon ausverkauft. Das ist auch meistens so. Also, das ist dann halt immer schon weg.
Das Problem bei dir ist halt, dass es ein Lidl ist.
Keine Ahnung, stimmt.
Das war so gut.
Da hast du recht. Geh jetzt mal zum Kühlschrank. Unterhalt mal hier unsere Zuhörerschaft weiter, wenn ich zum Kühlschrank gehe. Die 1,2 Meter.
Ich wollte gerade sagen, ich kann ja trotzdem mit dir reden und du hörst es ja immer noch. Ich habe am vergangenen Freitag wieder mal ein Whisky-Tasting machen können, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat im Übrigen. Einfach deswegen, weil es super, super intim war und weil die Gäste super interessiert waren und da bin ich natürlich voll drin aufgegangen. Das heißt, ich konnte einfach 3 Stunden lang einfach nur über Whisky erzählen und wir haben uns ausgetauscht und nicht nur über Whisky erzählt, sondern auch über andere Sachen und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Das war einfach so ein cooler Abend.
Also ich fühle mich irgendwie, als wärst du fremdgegangen gerade.
Es war
Tim hat 3 Stunden über Whisky geredet und hat Spaß gehabt, obwohl ich nicht dabei war. Da fühle ich mich irgendwie als wie so eine betrogene Frau. Einfach nur ein Scherz.
Da musst du durch.
Nee, sehr schön.
Ja, ich mache, wie gesagt, ab und zu im alten Papierlager das ein oder andere Whisky-Tasting und da war es mal wieder soweit. Und ich habe einfach nur so eine kleine Reise durch Schottland gemacht mit ein paar sehr, sehr leckeren Malls. Glenmorangie waren dabei, Tobermory war dabei, später dann natürlich Talisker, Lagavulin. Und
Lagavulin aus Frankreich, glaube ich, kommt der, ne?
Ja, Lagavulin, französische Whisky-Reise um die Welt. Und das war einfach so entspannt und so relaxed und man hat einfach mal wieder mit Leuten gesprochen, die das halt auch cool finden und interessant finden, mit denen man sich austauschen kann. Und
kamen die aus der Whisky-Welt oder waren
die? Nee, gar nicht. Die kamen eher aus der Richtung Wein. Also die waren sehr, sehr interessiert und belesen und auch informiert über Wein und hatten so eine kleine Wissenslücke, meinten sie, über in puncto Whisky einfach und wollten die an dem Abend schließen. Und das haben wir an dem Abend gemacht und haben aber auch ganz, ganz viel links und rechts von Whisky erzählt und gesprochen. Und es war total schön und ein total cooler Abend auf jeden Fall. Da merke ich wieder, wie das auch gefehlt hat, diese Interaktion mit Menschen, in puncto Whisky oder anderen Genussmitteln, ist ja völlig egal, ob es jetzt Kochen ist, ob das Whisky ist, ob das Rum ist, ob das von mir aus jemand ist, der Pfeife raucht und sich einfach mit anderen austauscht und diese persönliche Interaktion, das ist so cool und macht so viel Spaß. Genauso wie wir haben es ja gut, wir können uns hier alle 2 Wochen hinsetzen, von mir aus auch jede Woche, ja. Aber dass dieses Mal rauskommen und mal rausgehen und das macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und ich freue mich, um das noch zu Ende zu bringen, Jetzt am Wochenende ist Ostern. Wir haben heute den 13.
12. glaube ich. Warte. 12.
Wir haben heute den 12. Das heißt, die Folge kommt natürlich ein bisschen mit Versatz raus. Wenn diese Folge rauskommt, stehe ich gerade in Erfurt auf der Tarona-Messe und schenke euch wahrscheinlich Whisky aus. Also wenn ihr da draußen, es wird jetzt wahrscheinlich schon zu spät sein, oder wir bringen die Folge einfach ein bisschen zeitiger raus. Könnt ihr Ostersonntag rausbringen. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielleicht haben wir uns ja auf der Tarona gesehen. Da bin ich in 2 Wochen auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf. Endlich wieder ein Whisky-Messe. Yeah, ja.
Ah, das ist schon ein schöner Gedanke.
Auf jeden Fall.
Nein, das ist mir auch bei dem Blogger-Blogger-Treffen aufgefallen, wie schön das ist, wenn du mit Menschen mal wieder sprichst, die du nicht kennst, ne? Denen du nichts zu tun hast, die du nicht, deswegen ist das auch was anderes, wenn du sagst, wir haben ja uns hier beide, ne? Weil wir kennen uns ja nur schon ein paar Jahre und schnacken halt auch und wir sind dann ein eingespieltes Team. Aber wenn du auf Leute triffst, mit denen du nicht so viel zu tun hast, die du vielleicht noch gar nicht kennst, die du dann kennenlernst, mit denen du über Dinge redest, die dir vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel mal auf das Thema drauf gucken, das macht natürlich auch mal Spaß. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr angenehm.
Absolutely.
Absolutely. Und jetzt möchte ich das machen, was du gerade gemacht hast, nämlich meinen Guinness aufmachen. Deswegen einmal kurz leise sein, dann mache ich das nämlich auf. Klingt das geil, Leute, oder?
Wie heißen diese Videos?
Wie diese Videos.
Wo Leute zuhören.
YouPorn meinst du?
Nein. ASMR-Videos, ja, wo Leute so audiophile Leute zur Beruhigung gewisse Geräusche hören. Vielleicht das Auspacken einer
Hanuta, eines Hanuta-Riegels.
Sowas, ja.
So, aus so einer so ganz genau.
Ja, und es total entspannt und ruhig ist. Geil. Und so macht das Olli hier gerade mit der Guinness-Dose. Nein, Guinness auf jeden Fall King. Finde ich richtig gut.
Die Büchse ist King.
Ja.
Ich habe, ganz lustig, meine Frau sagt, eine Freundin kommt zu Besuch. Und die trinkt Bier und ob ich da Bier da hätte. Und ich hatte kein Bier da. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich überlegt, was hole ich der? Und dann habe ich wie heißt jetzt nochmal, jetzt fällt mir die Brauerei nicht ein, aus Hamburg, ganz bekannt.
Becks?
Nee.
Hagebeck?
Nee, diese, die ist so tätowiert und sowas und so ein bisschen verrückt. Und wir hier,
Astra.
Astra, genau. Und dann habe ich so ein Astra irgendwas, Urtyp oder sowas, gefunden. Das gab's in der Büchse.
Astra Kiezmische.
Nee, das war Astra Urtyp.
Okay.
War das. Und das habe ich in irgendeinem Supermarkt gesehen und dachte ich, ey, komm, das passt cool. So eine zugehackte Frau, die trinkt bestimmt gern, wenn sie trinkt bestimmt gern Astra. Und ich habe dann die 3 Bierdosen hier hingestellt und meine Frau sagte, meine Freundin kommt und du kaufst Dosenbier, bist du wahnsinnig. Ne? Also die hat gedacht, also für dieses Dosenbier halt schlecht, ne? Also ist halt billig.
Paderborner Assi-Boy.
Genau, und ich musste dann irgendwie 10 Minuten lang erklären, dass Dose eigentlich viel besser ist, weil Biersommeliers sagen, Dose ist das beste Medium zur Lagerung und Transport eines Biers und so weiter und so fort und kühlt besser und so weiter und diesen ganzen Sermon habe ich dann von mir gegeben und sagt sie, ja, aber das interessiert die das. Ich kann dir doch nicht eine Dose anbieten. Weißt du so?
Hat sie recht.
Ja, ja. Also noch habe dann aus dem selbstgebrauten Vorrat vom Matze doch noch 2 Flaschen rausgerückt, die ich eigentlich...
Du Hund.
Die sind dann da auch... die hat dann auch gesagt, nee, Astra magst du nicht so, da kriegst du Kopfschmerzen von. Und ich habe gedacht, weißt du, so ein tätowiertes Mädel, die mag bestimmt Astra.
War ja, das sind Vorurteile.
Das ist
krass, Alter. Mir, ne? Ja, was ist denn los mit dir? Junge. Also das ist ja wirklich raus.
Raus. Nee, ich meine, das war gar nicht böse. Ich dachte nur, das wäre genau passend.
Ja, aber dann war Astra keine Musik in ihren Ohren.
Nee.
Achtung, apropos Musik.
Oh, Bombenüberleitung. Das Überleitungs-Podcast-Monster Tim.
Anwesend.
Dramgood, mach das wieder hier am Start.
Olli, fang mal an. Ich habe nämlich noch überhaupt keine Ahnung.
Ja, dann fange ich gerne an. Ich hab dir schon was geschickt.
Ich hab's schon gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob der noch viel Musik macht, aber ich denke schon. Ich habe den aber jetzt länger nicht verfolgt. Es gab einen oder gibt einen ziemlich coolen Rapper aus New Orleans. Der heißt Currency. Also wie die Währung.
Wollte gerade sagen, wie die Währung.
Und das, genau, wie die Währung. Mhm. Und das S am Ende ist ein Dollarzeichen in seinem Namen.
Das macht keinen Sinn, da heißt der Currency.
So, ne? Und der galt so um 2010, 2011, 2012 als die ganz große Hoffnung im Hip-Hop.
Mhm.
Und hat auch zu der Zeit ein fantastisches Album aufgenommen, was Pilot Talk heißt. Hat mit Alchemist, das ist jemand, den ich unheimlich mag als Produzent, hat er zusammen eine Mini-LP rausgebracht, auch so 2010, 2011, 2012.
Okay.
Und hat noch einen, der hat so einen Hausproduzenten gehabt zu der Zeit. Und der heißt Harry Fraud.
Okay.
Also Harry Betrug oder sowas. Würde ich das übersetzen? Ja. Ne? Also, oder Heiner, ich weiß nicht, Harry. Also Harry ist ja Harry, ne? Harry Fraud, Harry Betrug. Und es ist ein.
Aber auch von Harrison Ford abgeleitet.
Keine Ahnung. Und die haben eine zusammen eine EP rausgebracht, die heißt irgendwie Boat People oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auf dieser EP, das sind so 5-6 Songs nur, ist, die sind so mit Aha, also 80er Jahre Samples, ist die Mucke, so Aha und solche Songs. Also die Band Aha aus den 80ern, sagt ihr was? So Popband.
Ja, na klar.
Da samplen die da und machen da Hip-Hop draus. Total geil. Klingt mega käsig, ist aber cool. Sind alles so 2-3 Minuten Lieder. Also kurze Sachen, 2:30. Der Song ist, glaube ich, nur 2 Minuten lang. Und der heißt Biscayne Bay. Und der ist mega. Ich finde den super cool. Und ich habe den heute im Auto gehört, durch Zufall.
Und bist darauf gekommen, also hast du den jetzt deswegen quasi hier reingehauen?
Gepickt. Ich habe den heute gehört und ich dachte, der passt in unsere Playlist. Der ist super chillig, cheesy, so cool wie wir. Ne, und ist halt schon 10 Jahre alt. Ich lebe ja in der Vergangenheit als alter Mann und pack Musik in die Playlist, die halt irgendwie von vorgestern ist. Aber ich finde, der Song ist fresh und deswegen gehört er in die Playlist.
In die Playlist. Oh, eigentlich geil.
Also Playlist.
In die Playlist, nein, die Playlist natürlich. Und ich lebe auch in der Vergangenheit und mein Track ist auf jeden Fall auch schon so 11 Jahre alt. Und zwar 2011 war für mich so ein Jahr, wo ganz viel passiert ist und ein super Jahr. Und unter anderem kam ein Album raus und zwar Tora Wuck von Robak Wurme. Das habe ich hoch und runter gehört und es war auch so die Jahreszeit, glaube ich, oder so Anfang Sommer auf jeden Fall. Und ich habe das letztens im Auto mal wieder gehört, ähnlich, ist schon ein bisschen her. Ganz laut gemacht und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe das mit hochgenommen und habe das zu Hause dann als Vinyl noch aufgelegt und das war so ein Freitag und das war einfach so, die Sonne hat geschienen, es war genau richtig, ich war alleine zu Hause, richtig laut gemacht und das Album, wie gesagt, heißt Tora Wuck.
Klingt nach einer schottischen Destillerie.
Könnte sein, ja.
Und auf Sky gibt es da nicht auch eine Tora Wuck Distillerie?
Da gibt es Tora Wake. der Track heißt übrigens auch Tora Wuck. Und meine Empfehlung ist einfach, dieses gesamte verdammte Album einfach mal anzuhören. Das ist so ein typisches Album, was man einfach laufen lassen kann. Ist elektronische Musik. Ist sehr minimalistisch auf jeden Fall. Aber auch sehr, weiß nicht, sphärisch manchmal, aber auch ein bisschen tanzbar. Und macht einfach Spaß zuzuhören. Und das ist sowas Typisches, wo ich immer sage so, du hast den Balkon offen, bist irgendwie kurz draußen auf dem Balkon, läufst so zwischen Wohnzimmer und so hin und her überall. Das ist so genau dieses, so ein bisschen rumwuseln und dazu läuft diese Musik, ist genau perfekt, auch bei gutem Wetter. Jetzt wird's wieder wärmer draußen. Deswegen Robak Wurme, Tora Wuck.
Ich finde, du sprichst sowieso von unserer Playlist, weil das ist auf jeden Fall eine Frühlings, die Sonne kommt raus, Chills auf dem Balkon, Mucke, die wir in dieser ganzen gesamten Playlist haben.
Auf jeden.
Deswegen check die Playlist, die ist echt gut. Ist für jeden was dabei. Für eure Kinder, für eure Schwiegereltern.
Ja.
Vorahnen, selbst wenn sie schon alle verstorben sind, selbst die würden das noch hören, wenn die könnten.
Definitiv.
Gute Playlist.
Definitiv. Wenn ihr keinen Hip-Hop mögt, gehabt.
Ja, komm, das 50% ist Hip-Hop, so dramatisch ist es.
Naja, ich würde sagen, vielleicht 35 maximal.
Ja, dann eben 35, so ist wirklich nicht
wir
so
sind schon breit gefächert.
Ja, wir sind echt, wollte ich gerade sagen. Wir haben Soul, wir haben ein bisschen Rock, wir haben Indie, bei uns ist wirklich alles drin, Elektronik.
Auf jeden Fall.
Das ist, da kann man nicht sagen, dass das jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie eine eindeutige Richtung hätte.
Ach, weißt du was?
Außer, dass es alles gute Musik ist.
Es ist definitiv alles gute Musik und mir hat ein Freund letztens auch was empfohlen, das hau ich hier einfach mal noch mit drauf. Ich muss nur ganz kurz gucken, wo es ist. Und zwar einen schottischen Singer-Songwriter, wo du gerade meintest. Das
klingt jetzt aber nicht so gut.
Oh doch, es wirklich, ist wirklich super, super, super entspannt. Ich finde gerade den Namen nicht. Warte, ich muss auf jeden Fall kurz gucken. Wie hieß der Dude? Bibliothek. Ich schau mal kurz,
ob also
ich
das hier irgendwo... Also bei Singer-Songwriter, das wenn, aus
Colin Schottland. Colin McLeod.
Also ziemlich nicht gut. Reinhard McMay.
Nein, nein, gar nicht. du verbind mal sowas nicht ganz... Also ich könnte es auch sagen, Scottish Folk.
Folk-Musik.
Auf jeden Fall 2018, obwohl wir nehmen hier mal was Neues. Ich sehe hier gerade, kam ein neues Album raus, 2021.
Aber du kennst den Song noch gar nicht.
Ich habe die Alben letztens alle durchgehört.
Ach so.
Und also nacheinander und ich pick jetzt einfach irgendwie was zwischendrin rein.
Oh, da bin ich mal gespannt. Einfach so was gepickt, was du nicht kennst.
Ja, da bin ich eiskalt, weil ich, wie gesagt, alles cool fand.
Und der Tim ist wirklich eiskalt, ne? Der packt mir hier ein knapp 60%iges Blind-Sample hin und lässt mich hier gurgeln.
Ja, klar.
Und ich dachte ja, wegen Corona oder sowas, gurgeln schadet nicht, mag ich sowieso jeden Morgen. Also ja. Nicht mit Whisky, sondern eher mit Listerine, aber deswegen, ne? Corona. Nur Corona.
Ja.
Kann ich mir momentan nicht erlauben, Corona. Ich will in den Osterurlaub gehen.
Ich habe auch keinen Bock auf den Scheiß.
Wirklich. Ich will in den Osterurlaub gehen, ich will nach Amerika fliegen. Dann mache ich Wirbel in Amerika, weißt du.
Ich würde hier gleich mal den ersten Track nehmen, der heißt nämlich Queen of the Highlands.
Oh, das finde ich gut.
Finde ich gut, oder? Also ja. Du auch und ich auch, deswegen. Kommt er hier?
Das kann ja nur kleinisch sein, oder? Wer ist die Queen of the
Highlands? Dramgood Playlist.
Wer ist denn die Queen of the Highlands whisky-technisch? Hast du eine Idee?
Die Queen of the Highlands, natürlich Cardu.
Cardu, echt?
Ja, wo ist Speyside, oder? Aber zählt ja auch zu Highlands.
Irgendwie ist ja alles Highlands in Schottland.
So ein bisschen, Queen of the Highlands. Es ist schwierig, einer Brennerei ein Geschlecht zu geben. Für mich eher sächlich.
ja, klar. Ist auf jeden Fall so. Außer es ist kleinisch, dann ist es eine Katze. Das
der
ist, glaube ich, weiblich. Oder ist es ein Brennerei-Kater? Ich weiß auch nicht. Selbst das wissen wir nicht genau.
Eine Wildcat, auf jeden Fall.
Cat, ne? Katze.
Schöne Wildkatze.
Ja, eigentlich weiblich.
Ah, ich freue mich schon. Matze kommt. Unser Kumpel Matze ist gerade in Schottland unterwegs mit Kumpel Hoffi. Und die beiden habe ich mal nach, die waren sowieso in Kleinlisch und die haben mir ein schönes Distillery Exclusive Bottling eingepackt. Da freue ich mich.
Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, das lasse ich zu. Nein, das machen wir auf jeden Fall mal auf, weil das ist was mich auch interessiert.
Lass mal hier bitte mit dem Jeunesse anstoßen.
Cheers. Oh, das ist sehr, sehr dumpf.
Muss am Wetter liegen. Ach, verdammt.
So, und ich würde sagen,
das schmeckt schon wieder gut.
Das schmeckt sehr gut. Ich würde sagen, wir trinken unser Jeunesse jetzt offline aus.
Wirklich?
Und ich
möchte vorher nochmal am Mordlach riechen.
Du willst nochmal am Mordlachs riechen? Und während ach, du am,
immer noch so gut.
Am Mordlachs riechst, möchte ich euch gern nochmal dazu auffordern, uns sowohl bei dem super Oldschool-Medium Facebook zu folgen, als auch bei dem etwas moderneren, wie heißt dieses nochmal? Instagram?
Sind wir schon auf TikTok eigentlich?
Nein, auf keinen Fall. Folgt uns, wie gesagt, bei Facebook, bei Instagram, weil ich keine Zeit für den Scheiß habe.
Ich finde, Tim, da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Weißt du, wir sind hier outdated, wenn wir nicht irgendwie auf TikTok und auf, ich weiß gar nicht, was es da noch gibt.
Ja, bevor ich auf TikTok bin, nehmen wir unseren Podcast als YouTube-Video auf und streamen das quasi dann, weil wir haben jetzt die Technik, um Livestreams zu machen damit.
Junge Menschen streamen im Internet.
Junge Menschen streamen im Internet, denn sie sind zu Hause.
Mhm.
Ja. Und
Grüß an Fettoni und Dexter und
auf jeden
die ganze
Fall.
Bande.
Ja, Dexi ist am Donnerstag hier bei uns.
Grünen Donnerstag.
Ja.
Da bin ich leider schon im Auto und weg.
Und ich bin leider auch verhindert. Vielleicht schaue ich abends mal kurz vorbei und sag mal Hallo. Mal gucken, ob ich es schaffe. Das wäre auf jeden Fall cool. Also ich bin in der Gegend dort, aber bin leider nicht dort, aber ich schaue mal.
Mega. Ich würde
dass ich vielleicht wenigstens mal zum Hallo sagen vorbeigehe. Ansonsten haben die ja natürlich richtig schön in die Kacke gegriffen mit ihrer Tour.
Ja.
Denn direkt nach Beginn irgendwie 2-3 Konzerte gespielt. Zack, Corona.
Ich bin 2 Wochen später auf einem Mine-Konzert im Conner Island mit meiner Frau.
Hm. Mine.
Wir sind beide Mine-Fans.
Oh,
Love to Mine.
Das, man sagt nicht Mine-Fans, das klingt, sagt lieber Mine-Ultras.
Ich bin Mine-Fanboy.
Mine-Fanboy?
Ja.
Das ist gut. Das ist cool.
Finde ich wirklich, mag die total.
Shout out.
Ne? Prost auf Mine.
Mit dem Mordler.
Mit dem Mordler. Mordler auf Mine. Passt gut zusammen. Mordler Mine.
Olli,
stell dir mal vor, du hättest den Spitznamen ich bin Mordlach Mine.
So, jetzt wird's albern, ihr Lieben da draußen. Es war uns ein innerliches Kirschenpflücken.
Ja.
Habt eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Und immer schön fleißig Dram Good hören. Und wie immer, trinkt ein bisschen weniger und dafür besser.
Genau. Und ich müsste jetzt sagen, trinkt auf jeden Fall irgendwas, egal was. Hauptsache seid betrunken. Nein, Quatsch, sage ich natürlich nicht. Spread the word. Wenn ihr Menschen kennt, die Dram Good noch nicht kennen, dann sorgt dafür, dass die Menschen Dram Good bald kennen. Leitet denen gerne mal einen Link weiter. Empfehlt uns in eurer Community, in euren sozialen Netzwerken, in euren Freundeskreisen, whatever. Alle Menschen, die irgendwie Whisky trinken, sollten unseren Tresentalk, unseren virtuellen, nicht verpassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.